Herzlich willkommen zurück beim Spieleplausch. Wir sind immer noch ganz berauscht von unserem ersten Blick auf das 2024er Players Handbook von Dungeons & Dragons. Das Ding ist da, es riecht neu, es fühlt sich neu an. Und wir haben schon ein bisschen darüber geschwärmt und gelästert. Aber jetzt kommt der wichtigste Teil, der Moment, in dem wir auf die Knie gehen und uns fragen, wer genau ist eigentlich dazu auserwählt, in den Verliesen zu sterben? Wir sprechen heute über Klassen. Ich bin euer Gastgeber Patrick und mir gegenüber sitzt der Mann, der garantiert jede einzelne dieser Klassen mindestens einmal auf Level 1 optimiert hat, nur um sie dann liegen zu lassen. Herzlich willkommen, Dustin. Hallo, Dustin.
Hallo, Patrick.
Ich hatte fast damit gerechnet, dass du reinredest.
Ich sollte doch die Klappe halten, oder nicht?
Ja, witzig, dass wir jetzt über Klassen sprechen. Es fühlt sich an, als hätten wir da schon mal drüber gesprochen. Ja, war wild. Wir haben kurzerhand entschieden, das neu zu machen. Für alle, die es nicht interessiert und es komplett dumm ist, aber ich will es trotzdem erzählen. Wir haben uns gerade überlegt, es ist kacke, wie wir das gemacht haben. Wir müssen da ein neues System reinbringen, weil zeitlich ergibt das alles keinen Sinn. Also versuchen wir es jetzt einfach neu und deswegen kann es sein, dass wir nicht mehr ganz so emotional sind an manchen Stellen. Ihr seid gewarnt.
Emotional. Ja. Passt ja, dass wir gleich direkt über den Barbaren sprechen.
Ah, über den Barbaren. Ja, aber lass uns doch mal vorher noch drüber sprechen, wie so dein Rollenspielmonat war. Wir sind hier im Rollenspielteil.
Ich habe dreimal gespielt seitdem. Und zwar einmal unsere Hexenrunde, die wir alle zwei Wochen machen bei Lurch und Lama im Stream. Dann habe ich einmal Vampire geleitet, fünfte Edition. Und da gibt es noch einen zweiten Abend Anfang November. Mit der erste Mittwoch, da werde ich dann den zweiten Teil meiner Geschichte erzählen. Da ging, ich verrate nicht zu viel. Wenn ihr das schauen wollt, findet ihr da Zeug irgendwo bei mir oder bei Jens von Lurch und Lama auf dem Kanal. Und wir haben so ein Weihnachtsspezial aufgenommen für die Community, beziehungsweise die Community hat ein Abenteuer geschrieben und wir haben dieses Abenteuer in vier Abenden gespielt und jeweils zu den Adventssonntagen wird eine der Folgen rauskommen für die Patrons und mit etwas Verspätung, glaube ich, dann irgendwann auch mal bei YouTube.
Neues. Das klingt sehr spannend. Natürlich wieder in den Shownotes zu finden, der Link zum Lurch und Lama Kanal. Und natürlich auch der Hit Dice YouTube Kanal und so. Alles einfach verlinkt.
Da findet ihr übrigens auch, in ausführlich ausgeschlachtet, das, worüber wir jetzt in den Folgen hier reden, über die Klassen und Subclasses, da habe ich mich ausführlich mit beschäftigt. Deswegen können wir es hier kürzer halten. Das macht mehr Sinn.
Das macht super viel Sinn. Genau, also da ist der direkte Verweis auf die Klassen in wirklich sehr ausführlich. Stundenlang hat er da gesessen und nur über Level-1-Fähigkeiten gesprochen.
Ey, ist aber kein Scheiß, ne? Diese Videos zu planen. Wenn du vorhast, die ganze Klasse vorzustellen mit allem Für und Wider und den Subclasses, die Videos sind in der Regel so um die 40 Minuten lang geworden. Und ich habe hinterher auch nochmal, da bin ich gerade noch dabei zum Teil, so Subclass-Vergleiche gemacht mit allen Subclasses, die 2014 bis heute rausgekommen sind. Mhm. Teilweise ganz schön viele, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, wie viele Subclasses es gibt. Ja. Und die Videos sind auch so um so eine halbe Stunde lang oder sowas. Dafür wisst ihr danach ganz genau, was ihr spielen wollt.
Und wie viel Material das denn wirklich hatte. Also ich kenne das ja von meinen Videos, wenn ich da so ein 15-Minuten-Video am Ende habe, aber eine Stunde Material vorher, das ist,
Hey, das ist wild. Das waren meistens so 10 Stunden Vorbereitung.
Ja, das ist krank. Aber darum soll es halt nicht gehen. Hui, lass uns wirklich einmal schauen, worüber wir heute sprechen. Schätzungsweise werden es drei Klassen sein. Eigentlich hatte ich sie mal vorbereitet, kurz satirisch zusammengefasst, aber den Part lassen wir einfach weg, weil erstens war er gar nicht so witzig, wie ich es dachte und zweitens weiß man selbst noch gar nicht, wie weit wir tatsächlich kommen. Es ist ein Experiment. Nachher verspreche ich hier Dinge. Ja. Lass uns einfach loslegen.
Die Leute können ja Patron bei dir werden und da kannst du den Texte reinmachen. Wer die lesen möchte, der bekommt sie dann da.
Genau, werdet Patreon. Den Link gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Da könnt ihr mir für 100 € jeden Monat, stelle ich euch da eine Klassenbeschreibung rein, die ich mir jetzt ausgedacht habe.
Nicht schlecht, das ist günstig.
Ja, du bist bestimmt teurer.
Kommt drauf an, für was.
Ja, das ist Patreon für eine andere Seite.
Das ist nicht Patreon, das ist OnlyFans. Aber machen wir mal ich weiß, worüber wir eigentlich reden wollten.
Okay. Lass uns weiter zu OnlyFans und über den sexy Barbar sprechen, der immer oberkörperfrei durch die Gegend läuft.
Ja, leider gar nicht immer komplett oberkörperfrei. Zumindest jetzt nicht das erste Bild, das man von Barbaren bekommt, so auf der Seite 50 im Grundregelwerk. Das ist ja eine Dame.
Also das allererste Bild ist doch noch oberkörperfrei, oder? Ah nee, da ist erst eine Dame. Hast recht, ist eine Dame. Goliath-Dame ist das.
Genau.
Ja. Ja, der Barbar. Mal so kurz und knackig, ganz hart zusammengefasst von mir. Du darfst gleich den Baden, ist ja dein Liebling, ganz kurz und knapp zusammenfassen. Aber der Barbar ist so der Typ, der eben durch die Welt läuft, alles anschreit in der Hoffnung, dass es dabei umfällt. Ansonsten noch einmal draufhaut in noch fester mit seiner Axt oder sonst was. Ja, die wütende Kampfsau. Yay.
Yay.
Das ist eigentlich schon perfekt zusammengefasst für den Barbar. Let's go, nein.
Genau, der schwingt seinen Schwengel, das macht der Bade auch, aber halt da was anderes in der Hand.
Ja. Okay. Ich merke, in welche Richtung es hier heute geht. Nee, der Barbar ist die Klasse, die pure Kraft zum Ausdruck bringt. Muskeln überall, quasi super viel Leben. Und dann eben diese unendliche Wut in seinem Körper. Und diese Wut-Rage ist das, worum es beim Barbaren geht. Wenn er die Rage aktiviert, dann wird er noch stärker, noch kräftiger. Er vergisst den Schmerz sogar teilweise. So wütend, in so einer Rage befindet er sich die ganze Zeit. Und das Gute ist, er kriegt dann nur noch halben Schaden, wenn er das hat. Und das ist sowieso das, warum ich den Barbar als erste Klasse für mich auch gewählt habe. Nicht überhaupt, aber jetzt für dieses 2024er-Ding wollte ich mal unbedingt ausprobieren, wie es sich anfühlt, einfach der Mächtigste auf dem Kampfplatz zu sein mit gefühlt doppelt so viel Leben, wie man eigentlich hat.
Ja. Kann ich gut nachvollziehen.
Ne? Und das ist so das, worum es bei den Barbaren hauptsächlich geht. Und dann gibt es eben seine Unterklassen, die ihn so ein bisschen mehr in die Rage mit reinbringen wollen. Andere arbeiten damit so ein bisschen anderen Sachen. Ich bin full auf Rage gegangen mit meinem ersten Barbar und ich habe ja beim letzten Mal schon angekündigt, ich möchte so ein bisschen über den Barbar von mir sprechen. Da können wir ja kurz nochmal eingehen, jetzt wo wir noch beim Hauptclass sind. Wir sind aktuell auf Level 4 und da durfte ich mir ein Feature aussuchen. Und dieses Feature macht meinen Barbar quasi zum Barbar Monk. Und Monks sind dafür bekannt, dass sie einfach tausendmal draufhauen, so. Kommen wir aber auch noch zu. Und es gibt diese Waffenmaster-Features und die sagen, dass für die Axt so, wenn du einen Gegner angreifst erfolgreich, darfst du einen anderen Gegner, der 5 Fuß zum ersten Gegner ist, nochmal angreifen als Bonusaktion. Und mein Feature, was ich gewählt habe, ist, sagt, wenn du einen tötest mit deinem Angriff, darfst du einen weiteren Gegner angreifen. Das ist keine Bonusaktion, keine Aktion, keine Reaktion, einfach ein zusätzlicher Angriff. Und ab Level 5 bekomme ich dann Extra Attack. Und wenn das durchgeht alles, dann habe ich einfach 6 Angriffe als Barbar so gefühlt. Weil Angriff, Bonusaktion, zusätzlicher Angriff und dann noch einmal alles. Schon sehr, sehr geil.
Ja, auf jeden Fall. Also ich stelle mir das so ein bisschen so vor, du bist praktisch der Thermomix auf dem Schlachtfeld, ja, und du wirst so mit dem Level nach und nach die Stufen hochgedreht und drehst dich ein bisschen schneller und schnetzelst alles weg. Also es muss sehr spektakulär aussehen.
Ja, was ist klein und grün und rot?
Alles, was in den Mixer reinfällt? Ein toter Frosch, der in den Mixer fällt?
Ja, ein Frosch in Barbarens Händen, genau.
Lecker.
So, ja, aber lass uns einmal über die Subklassen sprechen. Also ihr wisst, der Barbar ist pure Macht draufhauen und ja, wenn es nicht stirbt, dann einfach dastehen und den Gegner anbrüllen. Und die Klassen machen damit weiter, zumindest die erste Subklass, das ist der Weg des Berserkers. Und der geht schon mal sehr, sehr cool los. Und du siehst das Bild, ja, von dem Berserker. So ungefähr habe ich den dann auch aufgebaut, optisch. Okay. Ja, habe ich mir KI-mäßig auch so einen alten Mann dann bauen lassen, quasi mit den Tattoos und allem.
Du hast KI gesagt. Das ist ein eigenes Thema.
Verdammt, es ist raus, es ist raus. Ja, und der ist halt wirklich pure auf wütender am wütendsten. So, wenn ich rücksichtslos angreife, also quasi mir selbst Advantage gebe, Vorteil auf den Angriff, damit ich mehr Chancen habe zu treffen, mache ich einfach noch mehr Schaden. Ja, ich würfel dann einfach mehr W6en in diesen Angriff rein, heißt, die Chance, jemanden zu töten, ist noch mal größer. Ich kann nicht mehr verzaubert werden, ich kann keine Angst mehr haben. Wenn ich angegriffen werde und Schaden dabei nehme, kann ich als Reaktion einfach zurückschlagen und so weiter. Also der ist die pure Macht quasi auf dem Schlachtfeld.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der Berserker-Barbar ist definitiv einer der stärksten Barbaren, die man wählen kann von den Subclasses. Ich bin auch ein großer Fan davon. Also ich finde, der macht genau das, wie man sich so den Barbaren vorstellt. Der ist natürlich auch so ein bisschen so der Urtyp-Barbar, woran man so denkt, wenn man an einen Barbaren denkt. Ne?
Ja, definitiv.
Aber das macht er halt genau richtig.
Und es fühlt sich einfach gut an, ich sag's dir.
Ja, und ich find's halt auch geil, dass er auch so auf dem Bild so aussieht wie so ein Wikinger irgendwie. Das ist halt
ja,
so
sehr episch. Der sieht super episch aus. Ich find's mega. Und genauso stelle ich mir auch jetzt, unabhängig davon, dass es dieses Bild gibt, genau so stelle ich mir die Barbaren vor. Also,
ja.
Der ist einfach, schon crazy drauf.
Ja.
Möchtest du mit dem Wildheart kurz zusammengefasst weitermachen?
Ja, kann ich machen. Also den Wildheart-Barbaren, den finde ich sehr, sehr cool, so von dieser Idee her, dass er dann begleitet wird von diesen Tiertotem-Wesen, die irgendwie da Einfluss nehmen. Also praktisch, der bringt so das Urtümliche, Natürliche mit rein. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass so was Druidisches mit reinschlägt. Aber gleichzeitig finde ich, also er fühlt sich aber deswegen jetzt nicht an wie ein Caster, ist er auch nicht. Ne? Aber Ich mag das sehr, dass er halt diese Tiersinne dazu bekommt. Das erinnert mich immer so ein bisschen, es gab so eine Kindersendung, was war denn, wie hieß die denn nochmal?
Shaman King?
Ja gut, Shaman King ist natürlich theoretisch auch sowas, ich habe jetzt nicht an den Anime gedacht, ne, aber wo halt der Protagonist so die Fähigkeiten von Tieren irgendwie übernehmen konnte, wenn er sich darauf konzentriert hat. Und so ist das ja so ein bisschen, ne? Also er holt das Beste aus der Natur raus und der ist stylisch, ne? Der mag jetzt nicht ganz so stark sein wie der Berserker, aber ich finde, der ist vom Flavor halt mega.
Ja, das ist so ein bisschen supporty noch dabei, ne? Das ist ja, ganz gut. Und was ich auch sehr gut finde im Vergleich zu 2014, dass ich mich nicht festlegen muss, sondern ich kann jedes Mal, wenn ich sage, ich rage jetzt, ein neues Tier auswählen. Ich muss nicht sagen, auf Level 3 wähle ich den Bären, auf Level 6 wähle ich die Eule, sondern ich kann jedes Mal frei entscheiden.
Ja, das ist richtig. Vorher nicht. Ich meine, man kann sich natürlich darüber streiten. Hier haben wir wieder drei Optionen jeweils und im Endeffekt bleibt man meistens oder in den allermeisten Fällen bei einer davon, aber man hätte die Möglichkeit, in einer spezifischen Situation die anderen rauszuholen. Also Eule, das ne, mit der Dunkelsicht und der Reichweite von 18 Metern, das kann ich voll nachvollziehen, dass man das auf Stufe 6 nimmt. Den Lachs mit der Schwimmgeschwindigkeit, was sowieso schon albern klingt. Und der
Panther. Lachs finde ich sowieso. Warum nimmt man einen Lachs?
Bitte?
Warum Lachs? Warum nimmt man einen Lachs? Es gibt so viele coole Tiere. Warum Lachs? Ja.
Ich möchte gerne den Lachsgeist anrufen. Das klingt total falsch. Da haben sie auch zu sehr an Onlyfans gedacht. Ich weiß es nicht genau, aber das ist halt so der Punkt. Das ist nicht alles sinnvoll, aber es sind halt coole Optionen dabei und manchmal kann man die anderen Sachen ja vielleicht auch gebrauchen.
Ja, genau. Vor allem das auf Level 6 eben mit jetzt Climb Speed, jetzt Schwimmgeschwindigkeit. So.
Also ja, und das kostet einen ja auch nicht mehr als einen Kampfrausch, den man eh meistens anschmeißt und von dem man in der Regel auch genug hat, um sie zu regenerieren, dass man sogar im Kampf wechseln könnte.
Genau. Ja, dann kommen wir zum Weg des Weltenbaumes, Path of the World Tree. Und hier sind die Wikinger wieder gefragt, denn Yggdrasil spielt hier eine ganz große Rolle. Auch hier, dass man hier den Drow gewählt hat für das Bild. Sehr coole Wahl. Passt irgendwie optisch sehr. Ja. Und das ist so, man zieht so die Macht eben aus dem Baum Yggdrasil raus. Man spielt damit, dass er sich immer wieder aufheilt und so weiter. Also das ist quasi so deine Lebensquelle, um noch mehr aushalten zu können in einem Kampf. So, das ist so das grobe Konzept, glaube ich, von dem Weltenbaum.
Ja, das stimmt. Also ich finde beim Weltenbaum, den finde ich tatsächlich noch etwas stärker und cooler als den Berserker. Also auch wenn ich voll verstehen kann, dass man den Berserker nimmt, aber diese Lore, die dahinter steckt, ne, finde ich sehr, sehr cool. Und diese Option, höhere Reichweite, dadurch, dass man irgendwie diesen Weltenbaum anzapft, dass man sich später teleportieren kann, dass man andere mit teleportieren kann. Man kann damit Gegner auf große Distanz und auch aus der Luft wegfischen, was kein anderer Barbar kann. Ne? Also
Das
der ist
stimmt.
so versatil aufgestellt, das finde ich ist der absolute Wahnsinn. Also ich bin unglaublich begeistert von dieser Subclass, dass die in 24er-Regeln neu reingekommen ist, weil ich finde den mega und das ist auch der Barbar, den, wenn ich das nächste Mal einen Barbaren spielen sollte, ich definitiv wählen werde.
Ja, das war auch der Barbar, wo ich mich so ein bisschen geärgert habe, dass ich den nicht ausprobiert habe, statt dem Berserker. Aber ich habe es irgendwie in meiner ganzen Backstory und so gefühlt, das passte mehr zum Berserker. Also
Ja.
ich habe erst die Story gehabt und dann habe ich geguckt.
Danach sollte man so eine Subclass ja eigentlich auch auswählen. Das muss in die Story reinpassen. Aber ich finde halt, der Weltenbaum-Barbar, der passt halt auch in jede Story.
Richtig,
Na,
das stimmt schon, das stimmt
ist ein
schon.
anderes Spielgefühl definitiv. Ne? Das ist klar.
Ja. Und loremäßig, was du sagst, ist auf jeden Fall der coolste von allen Vieren, die es gibt.
Ja, also würde ich jetzt eine Icewind Dale-Kampagne anfangen, wäre das definitiv der Barbar, den ich nehmen würde.
Boah, dann fangen wir an. Ja, der Sealed. Möchtest du über den was sagen?
Ja, das ist der Barbar, den ich am allerliebsten nicht spielen würde. Ich
Richtig.
finde den Eiferer Barbaren, den fand ich vorher schon scheiße und ich finde ihn immer noch scheiße. Das ist jetzt natürlich sehr persönliches Gefühl vielleicht auch, aber ich sag mal so, vorher war der eigentlich irgendwie, der war mehr oder weniger unspielbar. Durch die Erschöpfungsstufen, nee, nicht durch
Ja.
die, das, nee, gar nicht, das war der Berserker mit den Erschöpfungsstufen, ne? Aber der
Ah ja,
Eiferer,
stimmt, immer am Ende. Das ist jetzt weggefallen.
das ist weggefallen und seitdem ist der auch bespielbar. Also abgesehen davon, dass die Erschöpfungsstufen nicht mehr so unglaublich verwirrend sind, ne? Der Berserker hatte vorher dieses Riesenproblem, dass der eigentlich viel zu schnell draufgehen konnte. Aber
Ja.
der Eiferer, die Idee, dass man das mit göttlicher Wut irgendwie verbindet, ne? Also so von wegen, ja, ich glaube an irgendwie was und das gibt mir Kraft, so dieses eigentlich, was auch einem Kleriker innewohnt. Ist zwar cool in einer Kampagne, wo es irgendwie auch um Götter und so ein Zeug geht, aber all die Features, die er bekommt, die sind alle so, die Divine Fury
Ja,
ist cool,
man hat
Fanatic
gefühlt
Apostles ist
so
cool.
Falter-Manöverwürfel irgendwie die ganze Zeit da rumliegen und muss gucken, wie man sie benutzt.
Ja, also Warrior of the Gods klingt episch und das.
Ja. Ja, also vielleicht spielt er sich aber übelst gut. Vielleicht funktioniert das ja richtig nice.
Ja, vielleicht. Also er ist ja, das muss man natürlich bei Subclasses auch immer dazu sagen. Es ist ja jetzt nicht so, dass irgendeine Subclass komplett nur Müll wäre und man schlechter würde, wenn man die wählt oder sowas. Ne? Aber ich finde, das ist so der, wo man den wenigsten Gewinn von hat in den meisten Situationen. Der Blickwinkel muss ja immer sein, wenn ich ein Feature dazu bekomme, kann ich es in möglichst vielen Situationen auch gebrauchen. Und der Zelot kriegt mehrere Features mit dazu, die braucht er nur in sehr unikalen, also sehr spezifischen Situationen, in anderen halt gar nicht. Der Mehrgewinn durch die Subclass ist einfach am geringsten bei ihm. Und ich finde nicht, dass der Flavor jetzt so geil ist, weil diese Idee, ja, das ist irgendwie ein göttlicher Eiferer und zieht deswegen in den Kampf rein und deswegen ist er so ein krasser Barbaren. Krieger ist irgendwie ein bisschen lame.
Ja, ich finde auch, das ist der einzige Barbar, wo die Rage jetzt nicht so rauskommt, dass die notwendig ist, um diese Fähigkeiten zu kriegen. So,
Ja,
ne?
ja.
Also so von der Funktion, wie die Rage funktioniert. So, ich verstehe bei den allen. Jetzt werde ich wütend und diese Tiere, Geister kommen aus mir raus und helfen mir. Aber bei dem hier ist es irgendwie so, eigentlich brauche ich diese Wut nicht. Ich bete einfach eine Runde oder so.
Ja, und
Ja.
manche Sachen reichen auch einfach nicht weit genug. So diese hingebungsvolle Präsenz auf Stufe 10. Du kriegst diesen ganzen Bonus für eine Runde. Was?
Ja, ist schwierig. Aber ja, der Barbar ist aber auf jeden Fall trotzdem eine meiner Favoritenklassen, also vom Gefühl her so. Ich mag sie sehr gerne.
Wenn du jetzt sagst, bei den Melee-Klassen,
Ja.
beziehungsweise bei den Kämpferklassen bin ich bei dir.
Sprechen wir mal drüber, wenn wir bei den ersten Zaubererklassen sind, dann erfährst du Dinge von mir. Hui. Ja, das war's von dem Barbar. Ist tatsächlich, glaube ich, ja, das ist auf jeden Fall einer von den zwei Klassen, die ich am häufigsten ausprobiert gespielt habe. Insgesamt in der 14er-Variante. Über die nächste, die wir jetzt sprechen, die habe ich tatsächlich noch nie gespielt.
Du hast keinen Barden gespielt?
Ich habe noch keinen Barden aktiv gespielt.
Der Bade ist, also Baden und Kleriker sind die beiden Klassen, die ich am meisten gespielt habe, weil ich sie einfach am coolsten finde. Also das ist natürlich Geschmackssache, ne? Aber so ein Bade ist halt ein unheimlich mächtiger Zauberwirker, unheimlich gut im Support und dann aber auch total top im Rollenspiel. Also der hat halt alles. Der ist nicht so wie der Barbar, der eigentlich nur im Kampf wirklich brilliert und überall anders so mäh ist, ist der überall gut. Und das mag ich so an den Baden.
Ja, so der, ja, ich, wenn ich an einen Baden denke, das ist natürlich nicht so, aber wenn ich an einen Baden denke, dann denke ich so an Witcher, ja, und dann diesen, ja. Ich weiß nicht, wie er heißt gerade, aber den Typen, der immer da hinterherläuft und nur irgendein komisches Lied nach dem anderen singt.
Ja, gut, das ist schon richtig. Wenn man das so sieht, dann wäre der Bade natürlich so ein bisschen mittelmäßig oder wenn man nur an Badenlieder denkt oder sowas, ne? Aber ich finde, Rittersporn ist ein cooler Bade, aber der kann ja im Prinzip nichts außer Musik machen und der D&D-Bade, der kann ja unglaublich viel.
Ja, das stimmt allerdings. Also vor allem die badische Inspiration.
Sehr charismatischer Charakter, ne? Und das sind Baden ja irgendwie auch, ne? Aber der hat halt keine Magie.
Der hat vor allem badische Inspiration und das ist ja somit das Wichtigste.
Ja, der Signature Move wie die Rage beim Barbaren. Da kann man jetzt sich natürlich drüber streiten, ob das so cool ist wie die Rage, aber dafür ist es sehr effektiv.
Ja, müsstest du kurz drauf eingehen? Ist immer deine Klasse, also.
Also badische Inspiration, ja, die Klasse selber, du bist halt ein Face-Charakter, also das Gesicht der Gruppe in der Regel. Du bist für die charismatischen und kommunikativen Sachen meistens zuständig. Du bist ein Vollmagier. Ne, also das heißt, du kriegst alle Zauber gerade bis Grad 9 hoch, gradlinig durch. Du hast unheimlich viel Magie, die du wirken kannst und du hast eben diese badische Inspiration. Der Signature-Move, du nutzt praktisch deine Kunst, egal ob das jetzt durch ein Instrument gespielt, durch deine Stimme gesungen oder jetzt halt auch durch den Dance-Baden, durch Tanz oder Ausdruckstanz oder solche Sachen hervorgebracht, kannst du andere Leute inspirieren, in etwas besser zu sein. Und diesen badischen Inspirationswürfel, den kann man ja mehr oder weniger, wenn man jemand anderen den gibt, eigentlich auf alle möglichen Würfe anwenden, was es super versatil und praktisch macht. Und dieser Würfel steigt halt mit den Stufen und ich finde, der steigt da eigentlich auch ganz angemessen. Plus, dass die Anzahl ganz gut ist. Das hängt halt von deinem Charisma-Modifikator jetzt ab in den 24er-Regeln. Aber du regenerierst es halt auch nach kurzen Rasten, was total praktisch ist. Also man kann da wirklich um sich schleudern und andere Leute besser machen in Situationen, in denen sie es brauchen.
Ja, das stimmt. Finde ich auch eine sehr gute Steigerung. Alle 4 Level wechselt das, glaube ich.
Ja, also was ich halt daran mag, ist, du eigentlich hast du was falsch gemacht, wenn du am Ende, also kurz vor der Rast, noch eine Basis-Situation übrig hast. Das ist so ein richtiges Ding, was man ständig rauskloppen kann und wovon alle was haben.
Ja, ja. Gibt es signifikante Änderungen zur 2014?
Die badische Inspiration wird jetzt ein bisschen anders gezählt, aber ist jetzt irgendwas so richtig signifikant? Ich glaube fast nicht. Also man kann jetzt sich darüber streiten, ob das Level 20 Feature, wobei ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was Baden auf Level 20 bekommen haben vorher. Jetzt haben die ja praktisch dann, dass die zweimal Wort der Macht Heilung oder Wort der Macht des Todes wirken können dann.
Genau.
Effektiv, ne? Also anders effektiv, vor allem wenn man es im Vergleich zu den Barbaren sieht, der einfach nur ein bisschen besser flexen kann. Aber sonst, ich glaube, es hat sich nicht krass viel verändert. Der ist nach wie vor stark.
Ja, was tatsächlich so ist, ist, dass er auch gut aussieht auf den Bildern.
Ja, gut, das generell ist das Artwork in den 24er-Regeln geil, aber die Baden sehen auch immer toll aus, das stimmt.
Ja, und da kommen wir zum Tänzer auch fast direkt. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du allgemein sagen möchtest. Ja, das ist so der Verrückte und ich glaube, der schreckt mich auch immer so ein bisschen ab, wenn man an Baden denkt. So, das ist ja noch schlimmer als, ich stelle mich irgendwo hin und singe. Nein, der möchte die ganze Welt mit seinen Tanzschritten beeindrucken und er singt natürlich auch dabei. wahrscheinlich und begeistert so die Leute, aber ich weiß nicht, ob ich das möchte, dass ich mich so in den Kampf reinstelle und erstmal da rumsteppe, damit meine Gegner irgendwie oder die, meine Freunde irgendwie beeinflusst werden.
Gut, jetzt kann man sich drüber streiten, was ist es peinlicher, ein Instrument zu spielen oder zu tanzen mitten im Kampf? Aber ich finde, ich bin da bei dir, dass das vom Gefühl her irgendwie ein bisschen weird ist. Ne? So vorher konnte man sich eher was darunter vorstellen, der spielt dann die Trommel, das Horn oder irgendwas, was so ein bisschen epischen Sound pusht und dadurch werden die Leute motiviert. Mhm. Aber die Sache ist ja, er macht das ja nicht nur für die badische Inspiration, sondern die ganzen Features, die er bekommt, die sind halt echt Gold. Ne? Also so albern man diese Subclass finden kann, der kriegt richtig geile Sachen mit dazu. Ne? Also von, ich kann nahezu nicht getroffen werden, zu, ich kann andere aus einer gefährlichen Situation rausziehen, ohne dass die getroffen werden können. Ich kann unbewaffnet und ohne Rüstung wie ein Mönch wahnsinnig Schaden rauskloppen. Und das ist schon ziemlich cool, finde ich, ehrlich gesagt.
Ja, an sich hast du da schon recht. Du tanzt da so ein bisschen durch die Gegnermassen durch, so ein magisches Schild tanzt da um dich herum, wie so eine Aura, so stelle ich mir das zumindest eher vor, vor allem wenn man das Bild dazu ansieht. Ja. Und nebenbei sind deine Tanzschritte auch gleichzeitig so Kicks, die du quasi loslässt, um deine Gegner zu schlagen. Es, an sich ist es auch irgendwie funny, wenn man sich das vorstellt, aber ja.
Ey, und du hattest vorhin noch in der ersten Aufnahme gesagt, wie wichtig du Initiative ja auch findest, diese Tandem-Beinarbeit, ne? Initiative, ja. Vorteil bei allen, das ist also ein Bonus von 4,5 rechnerisch auf Initiative für die ganze Gruppe, ist schon ziemlich mächtig.
Ja, okay, aber ja, noch hast du mich nicht.
Okay, muss ja auch nicht der sein. Ich meine, also ich nehme da genau die gegenteilige Position an, ich finde den sehr cool.
Okay, also es ist nach diesen kurzen drüber talken, schnacken, finde ich ihn jetzt nicht mehr ganz so cringe, wie ich es mir vorstelle. Aber ja, immer noch schwierig. Einfach mal ausprobieren vielleicht.
Ja, ich denke auch.
Ja, ich bin aber tatsächlich eher bei Glamour dabei.
Ja.
Glamour ist eher so mein Bade, den ich wahrscheinlich spielen würde. Vor allem, wenn man hier die Rockerbraut sieht, die
Das Artwork ist der Wahnsinn.
Das Artwork ist heftig, ja.
Auf jeden Fall. Ich finde den Glamour-Baden auch sehr, sehr cool. So von der Grundidee her ist er halt sozusagen so die Rampensau der YouTuber, der Podcaster unter den Baden, sozusagen. Mhm. Ne? Also das, was so nach außen das Showgirl, ne? Das ist
ja, ja.
Das ist halt der Wahnsinn. Ja. Und was er macht, macht er richtig gut. Also all die Subclass-Features sind toll.
Ja.
Sie sind manchmal ein bisschen nischig und ich finde, der hat so ein bisschen das Problem, dass viele dieser Sachen gehen ja über die Bonusaktion und darüber möchtest du ja eigentlich deine badische Inspiration raushauen. Das ist ja sozusagen, also da ist so praktisch so ein kleiner Fehler irgendwie in der Kampfreihenfolge, irgendwie, was so die Aktionen angeht. Aber mega, mega cool. Und vor allem auch dieser Mantel der Erhabenheit, ne, den Befehlzauber, die ganze Zeit so rauskloppen zu können,
ja,
ist schon mega.
Ist echt schon mega. Und dass du zusätzlich halt noch das Leben dazu bekommst. Ja. Auf Level 3 wäre der für mich der ultimative Scammer, der die ganze Zeit nur Illusionen castet.
Ja.
Also den finde ich wirklich cool.
Ja.
Von den Fähigkeiten her, das wäre so der Bade, mit den ich einsteigen würde.
Ja.
Ja.
Also, ich habe noch keinen Dance-Baden gespielt,
mhm,
aber der College of Lore-Bade oder Schule des Wissens-Bade, das ist einer, den ich tatsächlich schon gespielt habe und den finde ich deswegen so cool, weil der halt einfach diese Möglichkeiten bekommt. Also, der hat sich halt mit Geschichte auseinandergesetzt. Das ist nicht der Bade, der Musik spielt, sondern das ist der Geschichtenerzähler am Feuer.
Genau, ja, also die Hexenverschwörungen hier die ganze Zeit, die erzählen und irgendwelche dunklen Rituale, die
Aber der gleichzeitig auch für einen eigentlich nicht Int-Charakter unheimlich intelligent dann doch ist, weil er diese zusätzlichen Skills bekommt als allererstes. Mhm. Cutting Words, was halt super krass ist, um Gegnern halt praktisch irgendwie, die eigentlich dich getroffen hätten, dann irgendwie da so das bisschen wegzuziehen, was es bräuchte, damit es dann doch kein Treffer wird. Die Magical Discoveries ist sowieso das Allergeilste, dass du beim Baden Kleriker, Druiden oder Zauberer, Magier aus der Spelllist Zauber rauswählen darfst.
Jo.
Da kannst du so geile Sachen mitmachen. Du kannst den so breit aufgefächert aufstellen, dass der praktisch jede Lücke, die so eine Gruppe haben könnte, dadurch, dass irgendeine Klasse nicht mit dabei ist, absolut gefüllt werden kann, inklusive des Heilers.
Mhm.
Und auch die grenzenlose Begabung. Da kann man sich drüber streiten. Also ich finde, das ist so von den vier Sachen, die der bekommt, fast das Schwächste, aber immer noch geil.
Ich finde es auch einfach, die Chance, dass Saving Throws klappen, ist schon stark.
Auf jeden Fall.
Und ich vor allem auf Level 14, glaube ich, noch notwendig.
Ja, also die Sache ist halt, so ab Level 14 sind da eigentlich genug Alternativen, um das herbeizuführen, aber dass du es praktisch so als permanente Ressource wirklich immer nutzen kannst, ohne Zauber festlegen zu müssen, die das dann irgendwie ergänzen, ist schon sehr praktisch.
Ja, ja. Ich stelle mir das irgendwie immer so ein bisschen vor, so halt die ganze Zeit so das Buch draußen erzählt irgendwas und plötzlich kommen wie diese mystischen Rituale so irgendwelche Mächte aus dem Nichts und machen wirklich Dinge so.
Ja.
Ja. Ah, College of Valor. Wie heißt es auf Deutsch?
Auf Deutsch heißt das Wagemut. Wagemut war das Wort. Fürchterlich.
Ja, also erstmal, das Bild sieht mir zu heroisch aus.
Ja, das ist ein bisschen wie der Zeloten-Barbar, ne?
Ja, ich glaube, es zieht sich da durch. Immer die letzte, die vierte Klasse, die ist es nicht.
Wobei er hat wenigstens das Hafner-Symbol auf dem Schild drauf, ne?
Ja, das stimmt. Hafner,
wenigstens seit dem Film müsste man die auf dem Schirm haben.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber sonst, schwierig. Aber alles gut, er wird bestimmt seine Daseinsberechtigung haben. Also ja, das ist
es ist halt der Nahkampf-Bar.
Genau.
Also das Wild ist eigentlich, es ist der Nahkampf-Bade, der schlechter im Nahkampf ist als der tanzende Bade. Das ist bescheuert.
Ja.
Ich habe tatsächlich, ich spiele aktiv einen Wähler-Baden. Allerdings hat das den Grund, also nach den 14er-Regeln, dass ich ein Fernkampfbild mit dem aufgebaut habe. Weil der hat ja genauso als Bade auch die Möglichkeit, Zauber abzugreifen aus einer anderen Klasse. Und in den 14er-Regeln war da auch der Ranger inkludiert. Und der Ranger bekommt, also der Ranger ist ja nur ein Halfcaster, das heißt, er geht nur bis Level bis Grad 5 Zauber hoch und das sehr spät. Der kriegt irgendwann ab Level 15, 16 oder sowas die Möglichkeit, den Swift Quiver Zauber zu nehmen. Der sorgt dafür, dass jedes Mal, wenn du einen Pfeil aus deinem Köcher rausziehst, dass du einen zweiten Pfeil zusätzlich schießen kannst. Also du hast praktisch doppelt so viele Pfeile, wie du Aktionen hast. Und dann habe ich einen Wailer-Baden genommen, weil die ja auch eine Multi-Attack bekommen. Der kann also einmal zusätzlich angreifen und habe dann über den anderen Zauber, den Swift Quiver, dazu genommen. Und dann kann der auf einem relativ frühen Zeitpunkt schon doppelt so viele Pfeile rausballern, was sehr effektiv sein kann, wenn man den richtig aufbaut. Das ist allerdings nach den 24er-Regeln jetzt nicht mehr möglich. Damit ist er für mich nutzlos geworden.
Ja, ich verstehe. Spannend. Aber sonst das wollte ich gerade sagen, auf Level 14 mit der Battle-Magie, dass ich angreifen kann und zaubern kann, das stelle ich mir ansonsten trotzdem ganz nice vor. Aber
ja, allerdings ist es natürlich auch wieder eine Bonusaktion. Und die willst du eigentlich für deine badische Inspiration benutzen.
Das stimmt auch, ja.
Das konkurriert halt damit. Ne? Es ist cool, aber die Frage ist immer, was ist rechnerisch wirklich sinnvoller und was wirst du dann halt machen?
Ja, dann wahrscheinlich doch eher meine Würfel nutzen, um mich entweder verteidigen oder angreifen zu können, besser.
Ja, zumindest muss man sich das überlegen. Also es gibt bestimmt Situationen, in denen man das gebrauchen kann oder wenn du eben die ganze badische Inspiration schon rausgehauen hast und das ist egal, dann ist es super, aber sonst, also das wäre halt für mich immer die zweite Wahl.
Ja, wir einigen uns einfach darauf, Wähler ist es nicht.
Nee, gut gemeint.
Ja, okay. Cool. Hoffen wir mal, dass bei den Klerikern die vierte Subklasse nicht ganz so schlimm ist.
Ich weiß gerade nicht mehr auswendig, welches es war, aber wir werden es sehen.
Wir werden es sehen. Die Kleriker, auch, du hast gesagt, eine deiner zwei Liebsten sind jetzt
Ich glaube sogar die Liebste. Der erste D&D-Charakter, den ich gespielt habe, war eine Klerikerin und ich habe immer wieder Kleriker gespielt und ich habe es nie bereut.
Ja, Kleriker spiele ich auch sehr, sehr gerne. Aber es gibt noch zwei Klassen, die ich lieber spiele. Aber Kleriker ist nicht das zu meinen häufigsten Zielen. Denn aber habe ich auch schon so ein, zwei Mal mir gegeben. Ja, auch wenn man hier wieder guckt, ne, das Bild ist wieder einfach geisteskrank. Ist aber von einer anderen Welt auch.
Das stimmt.
Die Ghule, die hier zerstört werden, uiuiui, sieht mega aus. Ja, und der Kleriker zieht seine Kräfte eben von den Göttern und versucht, ja, so der typische Support-Class eigentlich hier die ganze Zeit, eine Heilung oder ein Buff nach dem anderen rauszuhauen. Nur um dann hintenrum, falls er gerade was anderes tun kann, doch eben mit voller Kraft den Hammer zu schwingen und allen die Fresse zu polieren. Also ist schon eine sehr, sehr taffe Klasse, die auch sehr, sehr viel Gefühl haben muss, wenn man sie spielt. Wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu tun, oder wann ist das Gefühl, der richtige Zeitpunkt, jetzt eher das zu tun?
Ja, es ist halt so die Frage. Es ist, also, wenn man den Kleriker wirklich so als Heiler der Gruppe versteht und wirklich darauf konzentrieren würde, dann wäre er natürlich nur ein reaktiver Charakter und nicht ein agierender. Ja. Allerdings glaube ich, dass man einen Kleriker dann falsch spielt, weil das zum einen der Action-Ökonomie widerspricht, im Kampf zu heilen, außer es geht nicht anders, weil man besser eher nach dem Kampf die Leute hochheilen kann, wenn es geht. Also außer man muss halt irgendwie einen Tod oder eine Gefahr vermeiden. Aber die sind halt auch, wenn man sie, je nachdem, wie man sie baut, auch theoretisch wahnsinnig gute Tanks. Ne? Die kriegst du schwer kaputt. Außerdem Fullcaster. Sie haben die besten Buff-Zauber neben dem Baden. Gleichzeitig aber auch einige Schadenszauber, die richtig, richtig knüppeln. Ich finde cool, also dass die göttliche Intervention nützlicher geworden ist. Vorher war das ja dieser W100-Wurf und mit ein bisschen Glück hast du irgendwie was davon. Ja. Das ist stärker geworden, weil du dir jetzt halt einfach vernünftige Zauber aussuchen kannst dafür, die dann kanalisiert werden und es nicht so ein reiner Glückswurf ist.
Ja, und du kannst tatsächlich auch sehr viel aushalten. Ne? Du bist endlich mal auch erlaubt dazu, eine Plattenrüstung anzuziehen.
Ja.
Das ist auch sehr, sehr gut. Da fand ich, den gibt es ja jetzt nicht bei der 2024er Version, aber da gibt es ja den Schmiedekleriker,
ja,
der einfach immer plus 1 AC hat, zum Beispiel mit oben drauf und so. Also, der war sehr, sehr strong. Das war einer meiner Favoriten.
Der Friedensdomänen-Kleriker ist die unbalanced Subclass im ganzen Spiel.
Im positiven hoffentlich.
Im positiven Sinne. Der hat, im Prinzip kann der kann ja an Gruppenmitglieder, abhängig von einem Modifikator, ein W4 als Vorteil raushauen. Das stackt dann mit Zaubern, die das Gleiche machen, so wie Aid und so ein Zeugs. Der kann im Prinzip seine ganze Gruppe die ganze Zeit mit irgendwie plus 2 W4 rumrennen lassen, bei allem, was sie machen wollen, jede Runde. Das ist mathematisch absolut irre. Und das ist ja nicht alles, was der kann. Also, aber wie auch immer, der ist jetzt leider bei den 24er-Regeln noch nicht dabei. Ich bin gespannt, ob der adaptiert wird, aber nach den 14er-Regeln war der krank gut.
Ja, er ist auf jeden Fall jetzt nicht dabei, glaube ich.
Jetzt gerade ist das noch nicht, genau, der war vor den Taschas.
Ja, ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Vielleicht kommt er ja bei Forgotten Realms mit.
Wer weiß.
Ja, aber...
Sind wir schon bei den Subclasses?
Wir können da gerne hinspringen, wenn du Bock hast. Dann geht es nämlich los hier mit einer... Ich glaube, das war deine erste, hast du gesagt, ne?
Ich weiß gerade nicht, was die englischen Reihenfolge das erste ist.
Achso, Lebensdomäne ist
Live-Domain, ja. Und tatsächlich, war mein allererster Live-Domain. Ist nicht die stärkste Subclass, wie gesagt, weil... Der Lebensdomänen-Kleriker ist halt genau der Stereotyp-Kleriker, den man sich so vorstellt. Der ist perfekt im Heilen. Ja. Nur hatte ich ja schon gesagt, dass es eigentlich etwas ist, was man versucht, im Kampf zu vermeiden. Und da er gerade darin gut ist, im Kampf zu heilen, passt das nicht in jedes Szenario. Ne? Also es gibt genug Situationen, wo der von seiner eigentlichen Kraft gar nicht so viel hat während des Kampfes. Trotzdem wahnsinnig gut, weil er halt wirklich ein super Tank sein kann. Und der haut halt Heilung raus wie nichts anderes im Spiel. Ne? Also
ja.
Mit dem ist es schwer, eine Gruppe kaputt zu kriegen.
Aber man muss halt es lieben, wirklich sich ja weniger darauf zu konzentrieren, selbst effektiv im Kampf was auszurichten. Also man muss es sehr mögen, die anderen zu supporten und zu sagen, hey, ihr schafft das, ich jubel nochmal, hier nochmal eine Heilung, du hast einen Schaden bekommen.
Ja, der Punkt ist halt eigentlich, also wenn du eine Spielgruppe hast, in der immer tödlich gekämpft wird, wo auch große Gegnergruppen immer wieder angreifen, ne? Also wo jeder Kampf wirklich eine heftige Herausforderung ist und es jedes Mal um das Überleben von Spielern geht, dann ist ein Lebensdomänen-Kleriker genau das, was du brauchst. Ja. Wenn man jetzt aber so casual spielt, dass nicht jeder Kampf darauf ausgelegt ist, absolut draufgängerisch zu sein für alle Charaktere und jeder immer um sein Leben bangen muss, dann hat man nicht so viel Spaß mit dem, wie das erst so klingen könnte.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also für mich wäre er nichts, sagen wir so. Ich habe nichts dagegen, auch mal eine Runde zurückzuhalten und zu heilen, so wenn es wirklich jetzt harter Mann ist. Aber ich bin doch eher der offensive Typ.
Ja. Also, diese Channel Divinity, diese Preserve Life Sache, die finde ich ja echt gut, weil das haut halt so viel Heilung raus, dass du dir dann, weil es ja eine Channel Divinity ist, kannst du in der gleichen Runde theoretisch auch noch einen Heilzauber raushauen, weil ja noch kein Zauber gewirkt worden ist, dass man damit echt viel anrichten kann, wenn die Gruppe kurz vorm Draufgehen ist.
Ja, ich sag nicht, dass sie schlecht ist, ich sage nur, für mich wäre sie nichts.
Habe ich auch nicht so verstanden. Okay.
Also, ich glaube, mein erster Kleriker, über den sprechen wir als letztes.
Okay. Ja. Dann kommt jetzt die Lichtdomäne, oder? Die
Lichtdomäne kommt, genau.
Die Lichtdomäne könnte nach den 14er-Regeln die stärkste Domäne. Also, gut, da kann man sich jetzt drüber streiten mit der Kriegsdomäne, aber ich finde, die ist mit am stärksten, weil das ist im Prinzip der Heiler, der gleichzeitig so das kleine Feuerballwunder ist. Ne? Also der haut halt richtig Schaden um sich herum raus, mit AOE-Effekten und allem drum und dran, jetzt aber nicht nur mit Feuer, sondern halt eben auch mit seiner, also mit Radiant Damage. Der kann super effektiv gegen ganz viele verschiedene Gegnergruppen sein. Und mit dem kann man nicht viel falsch machen. Und ich finde auch vor allem diese Level 17-Idee mit der Corona of Light, ne? Wahnsinn. Also du bist im Prinzip wie eine Ultra-Blend-Granate. Richtig, richtig stylisch.
Ja, das ist wirklich. Ich fand das von der Lore oder von der Idee dahinter, fand ich es immer zu hell. Du wirst es noch, irgendwann kommen wir dazu, meine Lieblingsklasse, die es gibt, arbeitet sehr im Dunkeln.
okay. Ja. Ja, aber also ich mag ihn. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich Lust hätte, ihn zu spielen. Also er ist effektiv, das aber ich finde, er ist nicht super ansprechend.
Das fühle ich, ja. Ich glaube aber, er kann Spaß machen tatsächlich. So von den Fähigkeiten.
Das glaube ich auch. Also der kann schon cool sein in der richtigen Situation. Und er passt natürlich zu sehr vielen Göttern, unter denen man jetzt gerne stehen möchte.
Ja, was ich sehr, sehr stark finde, das geht halt aber gegen mich so, wenn ich meinen Rogue raushaue, der kann halt Darkness wegmachen, ne? Das ist halt super stark schon.
Ja.
Einfach sagen, okay, es ist doch nicht mehr die pure Finsternis hier. Und dann sitze ich da in meiner Ecke und denke mir so, nein, ich kann euch doch trotzdem sehen mit meinen Hexenaugen.
ja, das ist schon nicht schlecht. Ja, man kann seine Gruppe halt auch echt toll verteidigen. Ja. Aber gut. Das ist eine Geschmackssache, finde ich. Also wenn man die trifft, die Entscheidung für diese Klasse, Subclass, macht man nichts falsch. Mhm. Ist halt nur nicht mein Geschmack.
Genau. Kommen wir zu einer Domäne, die auch sehr, sehr witzig ist, sehr, sehr cool ist. Weiß nicht, Trickserei oder wie heißt es auf Deutsch?
List.
List-Domäne. Trickery auf Englisch. Und hier geht es um Täuschung, Illusionen und Heimlichkeiten. Also in der 14er-Version gab es dann solche tollen Zauber, die man dann bekommen hat, wie ich weiß nicht, wie er heißt, dass man mehrere Identitäten von sich quasi herstellen kann, Illusionen, und der Gegner weiß nicht, wen er angreifen soll und sowas. Ja. Also die ganze Zeit versuchen, den Gegner eben auszutricksen und sich dann selber wegzuschleichen, während er die Gegner alle ablenkt. Das ist schon sehr, sehr witzig.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde den Trickery-Domain-Kleriker auch sehr stark. Der ist im Prinzip so ein bisschen so wie ein Displacer-Beast als Subclass. Mhm. Spielbar, und ich finde das auch sehr cool, diese Idee, diese Illusion nach vorne zu schicken, die Leute wissen nicht, wen haben sie wirklich vor sich stehen. Man kann sich gut im Hintergrund halten und die Gefahr nach vorne wegbannen. Es gibt ein paar Wording-Probleme meines Empfindens nach in den Beschreibungstexten, was diese Illusion angeht, weil überhaupt nicht klar wird, kann die angegriffen werden, was passiert, wenn die angegriffen wird und sonst was. Mhm. Da muss man sich, finde ich, auf jeden Fall ein bisschen mit der Spielleitung darüber absprechen, über so ein paar Spezialfälle, sag ich jetzt mal. Aber der ist halt so der Rogue-like Kleriker, ne? Und ich finde ihn sehr witzig.
Finde ich auch wirklich sehr witzig, genau. Invoke Duplicity, hier ist es die Fähigkeit, genau, das war's. Diese Duplikate von sich erstellen, genau, das ist eine sehr, sehr coole Fähigkeit. Habe ich nicht selber gespielt, aber David, den hast du ja kennengelernt, der hat einen davon gespielt eben, in der Out of the Abyss-Kampagne gegen Demigorgon, was er da erzählt hatte, seine Geschichte, wo er quasi Demigorgon die ganze Zeit abgelenkt hat, er mal puff drauf, Illusion. Ja. Und dann selbst so dafür gesorgt hat, dass quasi ein ganzes Dorf fliehen konnte. So,
ja, und wenn du den mit einem Rogue in eine Gruppe reinpackst, dann wird der Rogue praktisch unfindbar. Ja, dieser Segen der List, dass du Vorteil bei einem Heimlichkeitswurf geben kannst einem anderen, und das kannst du beliebig oft machen, ist dermaßen krass vorteilhaft für einen Rogue. Das ist top.
Das ist wirklich mega. Also ja, einer meiner Favoriten nach den 24er-Regeln tatsächlich von den Klerikern.
Genau, also mag jetzt, weil er natürlich wenig Schaden generiert, wenn man jetzt das als Fokus hat, ist das nicht die stärkste Subclass, aber fürs Rollenspiel absolut mega gut.
Ich hatte ja gesagt, ich mag es eher offensiv. Ich finde, man kann trotzdem super viel aktiv im Kampf halten machen, trotz allem. Und das reicht mir. Also ich muss nicht unbedingt den Schaden austeilen, aber allein dieses Verarschen der Gegner finde ich super witzig und würde ich super gerne machen.
Ja.
Der nächste, die Kriegsdomäne, war mein erster Kleriker.
Ja, ist ein geiler Kleriker. Also es ist definitiv eine der stärksten Subclasses, die es gibt für den Kleriker, weil der ist halt einfach, er ist ein guter Tank, er ist ein guter Angreifer vorne und er ist immer noch ein Fullcaster.
Ja.
Der vereint alles, was man brauchen kann. Und also im Prinzip ist der so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, weil er sorgt dafür, dass egal wie die Gruppe zusammengebaut ist, das irgendwie funktioniert.
Vielleicht hat es deswegen so gut geklappt.
Ja, also der ist halt Jack of all Trades, ne? Der kann wirklich jede Position einnehmen, die man haben kann. Der kann der Frontkämpfer sein, der kann der Tank sein, der kann der Fullcaster sein, der von hinten eine starke Zauber raushaut, das kann der Supporter sein, das kann der Heiler sein, der erfüllt einfach jede Rolle.
Ja, das stimmt.
Er erfüllt sie alle gut.
Und das macht ihn eigentlich schon auch sehr, sehr geil. So, vor allem sich einfach mal so ein +10 Bonus auf Sachen zu geben, fühlt sich einfach schon auch mächtig an. Du hast noch nicht gewürfelt, aber es fühlt sich schon mächtig an.
Ja, das definitiv. Ja, und er ist halt, also wenn man das erste Mal Fullcaster gehen möchte in D&D, was schon eine eigene Herausforderung ist, dann ist das halt so eine Subclass, die kann ich jedem mit gutem Gewissen an die Hand geben, weil das wird schon irgendwie gut gehen. Man kann es eigentlich nicht verkacken. Das ist ein bisschen wie der Champion Fighter am Anfang.
Okay, ich werde es jetzt verraten.
Ja.
Ich habe noch nie eine Fullcaster-Klasse bis zu seinem Tod gespielt. Ich habe immer vorher aufgegeben. Einfach, weil ich es nicht gefühlt habe mit den Spell-Slots. Es war mir immer zu kompliziert, sich das aufzusparen und so. Ah. Ja,
ich kann zum Beispiel, ich fühle alle anderen nicht. Ich mag meine Fullcaster. Halfcaster sind noch in Ordnung, aber ohne Magie, wenn wir beim Kämpfer irgendwann mal ankommen, der Battlemaster ist großartig, aber absolut gar keinen Bock drauf.
Oh nee, Fighter finde ich auch super langweilig, aber Barbar und Rogue, das sind meine Favoriten.
Ja.
Und der Monk kommt direkt danach und dann geht's mit dem Kleriker weiter.
Aber der einzige Rogue, den ich bis jetzt gespielt habe, war ein Arcane Trickster, ne? Also da ist auch die Magie wieder mit drin. Ich brauche das ein bisschen.
Den habe ich auch noch nicht. Swashbuckler, klar, bester.
Ist definitiv gut. Wie gesagt, ist Geschmackssache. Ne? Ich mag das halt.
So, alles gut. Da kommen wir noch hin. Noch nicht in dieser Folge, aber wir kommen dahin. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können auch den Druiden machen, wenn du willst.
Alles klar.
Und den finde ich sehr sexy in der 2024er Variante.
Ja, ich finde auch. Der Druid ist insgesamt besser geworden. Also ja. Ich verstehe, dass Leute da jetzt rummeckern werden bei einer der Subclasses, von wegen, dass die genervt wurde, auch wenn man sich darüber streiten kann, ob das wirklich ein Nerf ist.
Ja.
Aber der Druide ist halt, im Prinzip ist der so ähnlich wie der Barde. So, der kann unheimlich viele Rollen erfüllen und es ist ein wahnsinnig guter Supporter, aber anders als der Barde, der das Individuum stärkt, ist der Druide ja eher darauf ausgelegt, das Terrain zu beeinflussen und sowas. Oder halt die Schlachtfeldkontrolle durch einen Haufen Minions irgendwie zu kontrollieren und sowas. Also es fühlt sich schon ganz anders an, obwohl die eigentlich sehr vergleichbare Sachen machen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also das, worauf man also beim Druiden achten soll, wie du schon sagtest, er beeinflusst die Natur, die Umgebung um einen herum und hat eben den Draht zu den Tieren, nicht nur im Sinne von ich verwandle mich in eins, sondern man kann sie aktiv auch nutzen, auch im Rollenspiel, um Dinge für sich eben wenden zu lassen. Also
ja, und natürlich der Signature Move, die Tiergestalt, ne, der für alles Mögliche gebraucht werden kann.
Genau, sag ich ja, nicht nur verwandeln, sondern auch, ja. Ja, verwandeln ist sehr, sehr stark, war 14, glaube ich, noch ein bisschen stärker. Das kommt ist ja jetzt an, ein bisschen geschwächt worden, wie du schon sagtest.
Ja.
Aber also ich finde es wirklich, dass es ein bisschen geschwächt worden ist, aber ich finde es jetzt nicht deswegen kacke. Also.
Ja, ich weiß gar nicht, müssen wir jetzt viel über die Klasse reden oder springen wir jetzt gleich zum Zirkel des Mondes?
Ja, eigentlich ist alles gesagt, ne? Aber wir könnten trotzdem...
Man hat eine Vorstellung davon, was ein Druide macht, ne? Aber eigentlich müssten wir mit dem Zirkel des Landes, glaube ich, anfangen, ne?
Sollten wir tun,
ach so, ja. Nee, gar nicht. Du hast die englische Reihenfolge.
Ja, das aber ist das Zirkel des Landes.
Okay, alles klar.
Ja.
Willst du, soll ich?
Ist mir egal, wenn du gerade Bock hast, dann kannst du machen. Ansonsten.
Also, Zirkel des Landes ist... die Subclass, die am meisten Optionen suggeriert.
So muss das ist sein. Sehr treffend.
Also man, im Prinzip die Grundidee ist, es gibt vier verschiedene Landtypen. Mhm. Und zwar gemäßigtes Land, polares Land, trockenes Land und tropisches Land. Und je nachdem, welchen dieser Typen Habitat man sich gerade am ehesten zugehörig fühlt, das darf man wechseln. Ne? Aber so man sucht sich ja meistens irgendwie was aus, was man am ehesten so gut findet.
Ja, vorher musste man das vorher entscheiden, aus welchem Gebiet komme genau. Ich so.
Vorher musste man es vorher entscheiden, jetzt kann man es umwählen, theoretisch.
Ja.
Und daraus geht hervor, welche Zauber du zusätzlich in deine Zauberliste bekommst und so ein paar Vorteile, die du dann später wählen kannst, abhängig davon, welches Habitat du da gewählt hast. Aber die sind halt einfach nicht ansatzweise vergleichbar stark, ne? Also,
oh ja.
Im Grunde also, nimmst du immer tropisch.
Ja, allein schon wegen den Level-3-Fähigkeiten.
Ja.
Also, finde ich bei den anderen einfach lächerlich auch.
Ja, also die Zauber von tropisch sind alle gut und Arid Land ist noch in Ordnung, aber schon sehr special. Und Polar und Temperate ist Müll. Die Zauberlisten sind einfach Müll. Also abgesehen
die sind wirklich sehr Müll. Ich finde, bei Polar kann man noch wegen dem Crown of Cold kann man noch drüber sprechen, aber sonst...
Ja, aber also ich weiß auch nicht, da gibt es so viele Alternativen, die du sonst wählen würdest, weil du ja auch
auf natürlich die
Zauberliste hast.
Natürlich.
Aber wie auch immer, ne? Aber deswegen meine ich, es suggeriert das. Und wenn man dann weiterschaut, wie es dann hinterher aussieht, wenn man dann durch Nature Ward dann halt wieder auf diese Sachen angewunden ist, ich meine, du nimmst dann halt einfach Gift, weil die meisten Fähigkeiten, die du abkriegen kannst, ist Giftschaden. Das hast du bei tropisch mit abgedeckt und dann bist du im Endeffekt doch immer bei tropisch, weil es die beste Zauberliste ist und der beste.
Ja, also ich komme aus dem Regenwald und ihr so.
Das ist daran so ein bisschen bescheuert. Also er suggeriert halt unglaublich versatil zu sein, ist es aber eigentlich gar nicht, weil du würdest dich schwächer machen, wenn du diese Versatilität nutzt in vielen Fällen. Und man muss sich ja irgendwo mal entscheiden, was man macht.
Ja, das stimmt. Nee, den finde ich, jetzt kommt der Hot Take, ist die schwächste Subklasse von allen, die es gibt.
Von allen Druiden meinst du jetzt?
Nee, von allen.
Von allen?
Allen, ja.
Okay. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich da mitgegangen wäre, aber es ist auf jeden Fall die Subklasse, die ich keine Lust hätte zu spielen.
Okay. Ja, können ja mal vielleicht drüber sprechen, wenn wir über alle einmal gesprochen haben, welches die für uns stärkste oder schwächste ist, wenn man das so sagen kann, ja, bei so vielen Möglichkeiten. Aber lass uns mal die Länder verlassen und den Mond ein bisschen mehr anbeten.
Ja.
Und anheulen oder sonst irgendwas, weil das ist die Klasse, die eben sich mit der Verwandlung auseinandergesetzt hat. Irgendwie so ein bisschen witzig, dass man sagt, der Mond, den muss man anheulen, so nach dem Motto, damit man sich verwandelt, wie so die Werwolf-Geschichten und so.
Ja.
Aber ja, es ist nun mal so, dass man mit dem Mondzirkel sich verwandeln kann. Und dann lass uns doch mal drüber sprechen als erstes, was sich geändert hat. Vorher war es so, dass du die Tabelle von diesem Tier dann bekommen hast. Also neues Leben, neue AC und so weiter, ja, und so fort. Und bist du auf Null gegangen, dann ignorierst du den schüssigen Schaden nicht, sondern rechnest ihn einfach von dem, was du vor der Verwandlung hattest, weiter ab. So zum Beispiel.
Ja.
Ja, jetzt ist es halt nicht so. Wenn du auf Null Leben bist, bist du auf Null Leben.
Ja, genau. Das war ja der Punkt, warum der vorher so unheimlich stark war.
Ja.
Weil du im Prinzip hast du dir zwei Tierarten rausgesucht auf den ersten Leveln, in die du dich verwandeln konntest, die viele Trefferpunkte hatten. Und dann konntest du mehr einstecken als jeder Barbar.
Dreimal richtig, so viel. Richtig. Einfach mal in den Affen verwandeln und los geht's.
Ja, also und da gibt's echt cooles Zeug. Das Problem ist jetzt halt geworden, du gehst mit dem in den Nahkampf, wo er eigentlich nicht hingehört. Du konntest dich vorher relativ kostenlos zurückverwandeln lassen. Wenn du den Schaden genommen hast, hast du ihn halt genommen. Jetzt ist es schon ein bisschen gefährlicher geworden.
Ja, jetzt ist es wirklich, muss man sich überlegen, lohnt es sich, diese Verwandlung jetzt zu nehmen oder nicht. Ja. Aber ich finde es trotzdem einfach voll cool.
Absolut. Also die Berechnung des Challenge-Ratings, in welche Wesen du dich verwandeln kannst, ist immer noch völlig in Ordnung. Deine Armor-Class ist gut.
Ja.
Und deine temporären Trefferpunkte auch. Und es ist ja generell viel mehr auf temporäre Trefferpunkte gegangen.
Genau.
Deswegen, das passt schon alles ganz gut, finde ich. Die Zauber, die du kriegst, sind eigentlich ganz gut, vielleicht bis auf die Level 2 und Level 5 Zauber.
Level 3.
Es ist aber sonst, also es ist alles eigentlich gut, was du bekommst. Ne? Das ist immer noch eine Top.
Ich finde auch. Also ich finde tatsächlich auch ganz gut, dass sie das geändert haben. Es wirkt halt sehr, sehr stark genervt.
Ja.
Aber es war halt auch vorher schon sehr, sehr stark. So. Also da fühlte man sich schon so ein bisschen, warum bin ich nochmal hier? Habe ich eine Daseinsberechtigung? Warum ist dieser Druide so krass?
Ja, aber umgekehrt würde ich auch sagen, vielleicht auch ein Hot Take, das war für viele Leute ein Grund, mal einen Druiden zu spielen.
Ja, das kann natürlich sein.
Druide ist schon Special Interest, da muss man die Leute erst für begeistern. Und das war halt eine coole Möglichkeit, wirklich was aus dem rauszuholen. Jetzt werden die Leute nicht wegen des Mondzirkels dahin gehen oder sie benutzen doch wieder die 14er-Regel.
Ja, das kann jeder für sich entscheiden. aber wahrscheinlich hast du da recht, dass der Mondzirkel jetzt nicht mehr das Anziehungsmerkmal ist, aber auch das nächste ist es nicht.
Der Zirkel des Meeres.
Ja.
Jetzt mein Hot Take, das ist der stärkste, die schwächste Subclass im ganzen Spiel.
Oh.
Ich finde den absoluten Müll. Ich weiß, dass man auch gegenteiliger Meinung sein kann, aber im Prinzip kannst du den nur dann wirklich effektiv gebrauchen, wenn du in einer Kampagne unterwegs bist,
die wenn auch du Wasser hast. Ja, das stimmt. Aber dann ist der schon gut.
Ja, aber dann ist der Zirkel des Landesdruide genauso gut.
Ja.
der kann halt auch mehr. Also was ich halt irgendwie an dem blöd konzipiert finde, ist eigentlich, es wäre so einfach zu beheben, aber diese Idee mag ich total, dass das mehr irgendwie mit dir interagiert. Das ist so ein bisschen dieser Vajana-Style, ne? Dass da ist um dich herum Wirbel mit Wasser und sonst was. Das sorgt dafür, dass du weniger leicht getroffen wirst, bla bla.
Ja.
Und dass du damit auch Schaden machen kannst. Und dieser Push-Effekt ist auch cool. Hier auch nochmal der Hinweis. Push heißt ja also immer in gerader Linie weg von dir, auch nach oben. Auch hier kannst du wieder den Gegner in die Luft werfen.
Und wenn du im Wasser bist, dann nach oben.
Aber Der muss in den Nahkampf und ein Druide ist scheiße im Nahkampf und der hat keinen erhöhten AC durch irgendwas. Das heißt, der muss viel zu nah nach vorne, dahin, wo er eigentlich nicht sein möchte, weil er eigentlich als Fernkämpfer gedacht ist. Wenn du dann hinterher so weit bist, dass du diesen Effekt klonen kannst, auf den Tank noch drauflegen kannst, das ist cool, dass du später in der Lage bist, zu fliegen.
Das wollte ich sagen, darauf wollte ich auch hin, ja.
Ist auch cool. Die Sache ist nur, überleg doch mal bitte, wie viele Kampagnen werden denn überhaupt bis Level 10 oder 14 gespielt oder gehen da los? Wenn eine Kampagne da losgeht, bin ich voll bei dir, coole Subclass, aber komm da erstmal hin. Das ist ein harter Leidensweg, in dem du von deiner Subclass super wenig hast oder ständig deswegen in Gefahr bist.
Ich sag nur Vecna.
Ja, ja, gut. Wenn du ihn da gespielt hast und du bist auf den letzten Level, ne?
Der startet auf 10 und geht bis 20.
Genau, dann nimmst du das Beste mit.
Ja.
Das Problem ist nur, wenn du auf Level 1 beginnen möchtest oder auf Level 3 von mir aus, dass du
ja, die Subclass hast, okay.
dann ist das erstmal 7 Level
Leidens. Fühlt sich dann schon sehr lahm an, ja.
Das ist einfach nur das Problem, der startet scheiße. Der endet super, der startet aber leider scheiße. Und dann ist es einfach so, dass D&D meistens nicht darauf ausgelegt, dass es so weit in den, also einfach die zweite Spielhälfte über Level 10 erreichen die wenigsten Gruppen,
ja. Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ist auch völlig richtig. Ich hoffe, das ändert sich tatsächlich mit den neuen Büchern, dass man da mal mutiger ist, nach hinten raus noch mehr zu machen.
Also ich möchte hier Spielleiter und Spieler wirklich davon überzeugen, es kann eine sehr coole Subclass sein, aber bitte überlegt euch was für den Level 3 und 6, um das Ganze so ein bisschen cooler zu machen.
Ja.
Homebrew das so ein bisschen, dann habt ihr eine coole Subclass. Sonst ist das ganz lange irgendwie lame im Vergleich zu dem, was andere können.
Ja, ja. Ja, sollen wir mal zum coolsten Druiden kommen?
Können wir.
Wie heißt er auf Deutsch? Wirklich der Sterne einfach?
Zirkler Sterne, ja.
Ja, okay.
Und
die Astrale,
bei dir.
Der Kosmos steht dir zur Verfügung und du kannst die Sterne nutzen, um dich zu führen und die Macht aus ihnen zu ziehen und so deine Gegner mit der heiligen Macht der Sterne zu vernichten oder einfach einen Guiding Bolt auf sie zu schießen.
Ey, ja. Aber Zirkel der Sterne ist so geil.
Zirkel der Sterne ist wirklich richtig cool. Vor allem, dass man einen Guiding Bolt einfach immer prepared hat, finde ich von Anfang an so, wenn man da reingeht, finde ich eine geile Sache. Ist sowieso so ein Zauber, finde ich, allein schon wegen der Range, den man sehr gut immer nutzen kann.
Ja, also ich meine, was einem halt klar sein muss bei der Subclass ist, anders als bei den anderen Subclasses, bei denen man noch zusätzliche Zauber bekommt, bekommt man ja nur sehr, sehr wenig dazu, was das angeht.
Ja.
Aber dafür kriegst du so geile Sachen mit Guidance und Guiding Bolt, dass es im Grunde auch egal ist.
Richtig, genau. Also Guiding Bolt ist mega. Guidance genauso. Ist jetzt okay, ist halt ein Cantrip, der dir 1W4 auf Ability Checks gibt, aber ist wichtig, ist tatsächlich wichtig.
Ja, die Sternenkarte, gut, es ist Flavor, dass du da eine Sternenkarte basteln kannst, bla bla und sowas.
Ne? Aber du brauchst sie, damit du die Sachen hast, ne?
Genau. Und da ist es ja tatsächlich jetzt mal so, egal ob du Archer, wie spricht man das aus? Chalice oder Dragon nimmst, alles sinnvolle Wahl. Ganz anders als beim Zirkel des Landes, wo man im Endeffekt immer festhält. In den meisten Fällen wirst du wahrscheinlich trotzdem auf Archer gehen, aber die anderen beiden Sachen sind auch geil.
Ja, ich würde wahrscheinlich tatsächlich Dragon nehmen von den drei Sachen.
Ja, je nachdem, wie man das Bild aufbaut, auch absolut sinnvolle Wahl. Konzentration braucht man immer.
Ja, vor allem, wenn man halt, man kommt ja trotzdem an seine Zauber dran und wenn ich schon eine Klasse mit Zaubern will, dann ist Konzentration wichtig, glaube ich.
Ja, das ist richtig. Ne? Nur bei Archer, ne? Also dieser 1W8 plus Weisheitsmodifikator, also dein Höchstes als Bonusaktion zusätzlich Schaden machen zu können. Und das ist zwar eine magische Aktion, aber kein Gradzauber. Das heißt, du kannst im Prinzip einen Vollzauber wirken und kannst als Bonusaktion noch einen Zauber wirken.
Ja.
Ist
aber
cool.
Ja, ist aber auch egal. Es hat beides seine Daseinsberechtigung.
Ganz genau. Und die anderen Sachen, Cosmic Omen, Twinkling Constellations und Full of Stars, alles geiler Scheiß.
Ja, das finde ich, Cosmic Omen finde ich auch ganz witzig, dass so lore-mäßig nochmal so ein bisschen, dass du erstmal dein Glück herausfordern musst.
Ja, ja. Ne? Wohl oder wehe.
Ja, finde ich auch ganz cool, gerade oder ungerade jetzt, welcher Effekt dann tatsächlich passiert. Das finde ich, passt da schon irgendwie perfekt mit rein. Alles.
Die sind aber auch beide gleich stark. Ne? Also man kann sich ja darüber streiten, manchmal, dass so Alternativen nicht beide gleich gut sind, aber entweder du kannst kannst halt den W6 draufhauen, wenn du es brauchst, oder halt den wo abziehen, wenn du es bei jemand anders brauchst, ja. Ist beides effektiv.
Ist beides effektiv. Also beides ist nicht schlecht, genau, aber ja. Ist halt witzig, dass du vorher guckst, was kann ich jetzt tatsächlich tun. Ist auf jeden Fall mein Favorite der Druiden aktuell.
Ja.
Und würde ich gern ausprobieren.
Ja, vor allem auch einfach das Stufe 14 Feature, ne? Diese Astralkörper, körperlos werden.
Dann bist du einfach auch Barbar geworden.
Ja, das ist genau. Ab dem Level ist er ein Barbar. Ein Fullcaster Barbar.
Nice.
Gut, jetzt kann man sich dann auch wieder darüber streiten, wie viel Schaden kriegt er überhaupt noch von natürlichem Schaden, aber auf dem Level.
Ja.
Aber trotzdem.
Hey, man muss nicht alles totdenken.
Ja, man hat halt einen scheiß AC und wenn man dann mal was Normales abkriegt, dann ist es halt nur halb so schlimm.
Genau, wenn die Kobolde dann doch wieder kommen.
Ja, aber es ist halt, also die ganze Subclass ist einfach so stylisch, ne? Du hast so richtig das Gefühl, was richtig Unikales zu spielen, wenn du die spielst, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. So fühlt es sich an auf jeden Fall. Auch beim Durchlesen fühlt es sich so an.
Ohne zu kompliziert zu sein, finde ich auch. Ne? Also die kann man auch einem Anfänger in die Hand drücken und der wird Spaß haben.
Ja, gehe ich auch mit. Definitiv. Ja, wollen wir noch eine machen oder so kriegen
wie
wir
du möchtest. Den
Fighter rein? Hast du Zeit? Oder sagst du, ist jetzt schlecht?
Wenn du sagst, du hast Lust, machen wir noch eine.
Also, ich habe Lust. Wir können gerne gucken, dass wir auf anderthalb Stunden gehen. Wir sind jetzt bei einer Stunde sechs.
Dann kommt jetzt der ekelige Kämpfer, ne?
Dann kommt der eklige Kämpfer, genau.
Dann, das heißt der eklige. Nein, Kämpfer sind auch fein, aber Kämpfer sind halt einfach das Langweiligste, was du spielen kannst.
Ja, es gibt tatsächlich einen unserer Gruppe, der hat schon des Öfteren Fighter gespielt, bis er dann gemerkt hat, oh, es gibt einen Hexblade.
Ja gut, das ist genau das gleiche Problem wie beim Druiden, ne? Der Hexblade Warlock.
Ja.
Entweder du bist ein Moondruid oder ein Hexblade Warlock.
So. Ja, der Fighter ist derjenige, der sich nicht entscheiden kann, mit welcher Waffe er jetzt angreifen soll, jede Waffe irgendwie perfekt beherrschen kann, alles an Gegnern halt mit Tausenden von Waffen umbringt und dabei coole Manöver ausführen kann. Und apropos Manöver. Ja, kommen wir zu, wenn wir soweit sind. Aber das ist so der Fighter. Also der hat wirklich einfach ein Waffenarsenal und versucht immer mehr Angriffe zu machen, kann immer schneller kritischen Schaden ausführen. Das ist das wirklich Gute an ihm.
Ja, und er ist natürlich anders als der Barbar auch noch darauf ausgelegt, in Gesellschaftssituationen auch noch sinnvoll zu sein, ne? Weil er ist ja nicht nur der Kämpfende, sondern ja auch irgendwie mit so aristokratischen Sachen irgendwie in Verbindung irgendwie auch gesellschaftlich gebildet.
Ah, so einer ist das.
Sowas ist mit drin. Die Sache ist, ich finde halt einfach nur so immer beim Kämpfer, in einer Welt, in der Magier in der Lage sind, Meteoritenhagel vom Himmel fallen zu lassen, kannst du mit deiner Keule mehrmals Bonk.
Ja.
Das ist das.
Ja. Ja, also das ist halt wirklich das. Er greift an und greift an und später kann er Extra-Attack und dann kann er irgendwann noch zweimal eine Extra-Attack machen und als Level 20 kann er sogar dreimal eine Extra-Attack machen. Also und dann macht er noch ein Action-Shirts da rein und macht...
Er ist statistisch jetzt keine schlechtere Wahl als ein Fullcaster. Ne? Ich will ihn jetzt auch... Also ich will den Fighter gar nicht schlecht reden. Aber er ist das, was mich am wenigsten anspricht in einer Full-Fantasy, also in einer Welt, die voll ist von Magie, den Typen zu spielen, der gar nichts an Magie drauf hat, dafür nur wahnsinnig Gutes im Waffenschwingen, das ist schon irgendwie, finde ich, fast Special Interest.
Ja, was auch gut, in Anführungszeichen, gut an mir ist, wenn man halt darauf steht, so einen Charakter zu spielen, er ist der Einzige, der sich wirklich maxen kann, ne?
Und das
sehr gut. Perfekt,
ja, das stimmt.
Also er kriegt alle zwei Level, kann er seine Skills wieder erhöhen gefühlt und er kriegt halt nicht viele Standardfähigkeiten dazu. Er maxt sich halt aus und seine Subklassen definieren ihn dann so ein bisschen. Je nachdem, welche Richtung wir jetzt eingehen, so spielt man dann den Fighter. Also
Ja, und du kannst ihn natürlich auch sehr versatil aufstellen durch die Features, ne? Also er kann ja,
Richtig.
durch Feeds kannst du coole Sachen irgendwie ausgleichen und dazu nehmen, wenn du sagst, ich verzichte auf mein Ability Score Improvement. Du kriegst so viele davon, dass du alles ausmaxen kannst und noch genug Platz für ein paar Feeds hast. Das ist nicht so eine Entweder-Oder-Frage, sondern du kannst alles haben, es ist nur eine Frage, wann.
Ja, richtig. Du hast ja genug Möglichkeit, Zeit. So, alle zwei Level, wie gesagt, kannst du da was auswählen oder eben dich maxen. Du hast 1000 Möglichkeiten. Also eigentlich kannst du, wenn du Bock hast, mit dem alles ausprobieren, was du willst.
Also wenn man anfängt mit D&D, ist das erstmal keine verkehrte Wahl, weil man nicht so überflutet wird von den ganzen Magieregeln mit allem drum und dran und so. Dahingehend ist das gar, ist das ja keine schlechte Klasse. Ich habe nur das Gefühl, das kann einem schnell langweilig werden und man hat irgendwie, also finde ich, das Gefühl, hinten raus auf den höheren Leveln kann der halt nicht mithalten mit dem, was Caster-Klassen können.
Ja, definitiv. Also, ja, also ich habe tatsächlich auch noch nie einen Fighter gespielt aktiv. War mir immer so, nö, ich möchte schon irgendwie besonders sein, aber... Ich glaube, wenn man ihn spielt dann und wirklich rein auf Angriff, Angriff, Angriff geht, dann vielleicht fühlt er sich sogar ganz cool an.
Also wenn man jetzt einen Psy-Krieger oder einen mystischen Ritter spielt, dann ist das ja schon wieder ein bisschen was anderes. Aber so der Casual-Fighter, der ist halt so...
Ja, ja. Und zum Beispiel der Battlemaster, meinst du den?
Also der Battlemaster ist... finde ich eine der stärksten Subclasses, tatsächlich vielleicht sogar im Spiel, jetzt gerechnet von den Kampfklassen. Einfach durch die vielen Manöver, die er so drauf hat, da kann der wirklich, wirklich viel machen. Jetzt gerade dadurch, dass halt auch noch diese ganze Waffenmeisterschaft mit dazugekommen ist, ist der unglaublich breit aufgestellt in seinen Möglichkeiten, was man da so rausholen kann.
Ja.
Aber der ist dadurch auch der mit Abstand komplizierteste Kämpfer. Also wenn man eigentlich die einfachste Klasse spielen möchte, dann ist die Frage, sollte man dann die komplizierteste Subclass dazu nehmen?
Naja, vielleicht damit man eben so ein bisschen was hat, ne? Ja, also als Anfänger würde ich vielleicht ein Champion nehmen, tatsächlich, aber
mit dem... Ja, die Sache ist halt, dann müsst, also mir ist die Zielgruppe nicht so ganz klar. Für einen Anfänger brauchst du nicht den Kampfmeister, weil dafür ist der zu fordernd. Für einen fortgeschrittenen Spieler weiß ich nicht, ob der noch einen Kämpfer spielen würde.
Würde er. Kenn mich.
Okay, gut. Also die Manöver, da sind wirklich tolle Sachen dabei und es ist auch anders als in den 14er-Regeln, gibt es fast keine Manöver mehr, die Schrott sind. Die sind schon irgendwie großteilig gut und du kannst ja auch fast alle bekommen über die Zeit.
Ja, wir haben jetzt auch wieder einen Fighter bei uns in einer Runde, wo ich den Barbarien spiele. Und der struggelt so ein bisschen mit den Manövern tatsächlich. Der hat irgendwie das Problem, oder dass er nie weiß, in welcher Situation jetzt welches Manöver tatsächlich das Richtige ist. Will ich jetzt das nehmen oder will ich jetzt das nehmen? Der ist da so ein bisschen noch, weiß er nicht.
Ja, ich hatte auch die ersten Jahre, die ich D&D gespielt hat, hatten wir auch die ganze Zeit einen Battlemaster mit dabei und der hat das einfach immer vergessen, dass der Manöver hat.
Ja, das kommt auch noch dazu.
Spielst du praktisch ohne Subclass.
Wichtig ist, dass er seinen Würfel da halt immer erhöht, damit seine Manöver auch stärker sind. Das ist ganz cool.
Ja.
Ja, und das ist das auch, was wir anfangs bei dem welcher war es? Der Bade mit dem Würfelpool.
Ja.
Genau. Fühlt sich hier so ein bisschen ähnlich an, aber liest sich zumindest ein bisschen ähnlich.
Ja. Also es ist definitiv eine gute Wahl, aber nur wenn man Bock drauf hat, die Kämpferrolle zu übernehmen.
Ja. Ja, ich glaube, das ist so derjenige, der einfach für jeden immer da ist im Kampf, immer alles kann und immer die richtige Entscheidung treffen kann, wenn man den Überblick hat.
Ja, genau.
Aber da ist ja noch der Champion.
Ja, das ist der Kämpfer. Wenn du einsteigst und du weißt noch gar nicht, wie irgendwas geht, dann nimmst du den. Genau, weil du machst nichts falsch mit dem.
Das ist derjenige, der immer schnellere Crits raushauen kann. Dann geht es ja los schon direkt auf Level 3, brauchst du noch 19, um meinen Crit rauszuhauen. Also ja, wer einfach Bock hat, draufzuhauen, immer und immer wieder Und
ja, das ist halt der Typ Kämpfer, den man spielt, wenn man an Gladiatoren denkt, aber nicht an diejenigen, die in Zwangssklaverei da reingeraten sind, sondern diejenigen, die freiwillig Gladiator geworden sind.
Ja, das stimmt. Und das ist auch derjenige, bei dem die Kämpfer auch, wenn man gut Rollen spielt, so aussieht, ich greife an, okay, ich treffe, cool, ich mache so und so viel Schaden. Ich greife an. Das ist immer so das Gleiche mit ihm. Immer das gleiche Gefühl.
Also ja, das stimmt schon. Der ist sehr repetitiv, aber er ist schwer kaputt zu kriegen. Du hast häufiger das coole Gefühl, einen Crit zu machen. Yes. Und man kann nichts falsch machen.
Ja, das kommt dazu. Der hat natürlich viele Fighting Styles, das ist ganz nice.
Ja.
Ich glaube, das ist die perfekte Anfängerklasse. Das trifft es eigentlich.
Ja.
Ja, gut. Let's go zu den wichtigen Klassen des Fighters, der Eldritch Knight. Ja. Oder wie heißt er bei dir?
Mystischer Ritter heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Ne?
Mystischer Ritter. Geil. Ja, das ist der Magier unter den Fightern. Also, ja, die sind quasi für Zauber, die einfach unterstützend im Kampf sind, beispielsweise ein schockender Griff. So fährst du wen an im Nahkampf und er bekommt Schaden und auch nicht wenig Schaden beim Shocking Grasp. Ist so der beste Cantrip, den man haben kann.
Ja.
Ich glaube, der kann tatsächlich Spaß machen.
Ja, also der ist halt so ähnlich wie der, also was heißt so ähnlich wie der Arcane Trickster, auch nicht ganz ähnlich. Ne? Der ist halt auch kein Half-Caster oder sowas, sondern der ist halt so ein Drittel-Caster.
Ja,
ne?
Der ist so
eine Handvoll Zauber. Man muss sich sehr gut, finde ich, mit Zaubern auskennen, um die richtige Wahl zu treffen. Mhm. Aber wenn man die richtigen Zauber für den raussucht, dann kann man mit dem super effektiv sein.
Ja, das sind halt, wie gesagt, auch alles Zauber, die man auswählen sollte, die halt wirklich unterstützend eben im Nahkampf auch sind. Das ist jetzt, ne, ich glaube, oder so stelle ich mir die Zauberliste, wenn ich mir die angucke, auch vor, dass das tatsächlich sehr cool auch wirkt im Kampf. So, du schwingst deine Waffe und touchst den Nächsten irgendwie an den Arm und er erschüttert, dann gehst du weiter, wirst von hinten angegriffen, machst ein magisches Schild, damit du nicht getroffen wirst und so. Also
ja. Auch die Kriegsmagie, ne, dass du dann halt einen deiner Angriffe mit einem Zauber tauschen kannst, kann man coole Kombinationseffekte draus machen, aber es sieht halt auch also so im Theater of Mind cool aus.
Definitiv, ja.
Also der ist definitiv stark. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist eine starke Wahl und auch eine coole Wahl für einen Fighter. Das ist so einer derjenigen, die ich wohl am ehesten wählen würde, wenn ich einen Kämpfer spielen müsste.
Gehe ich voll mit. Wäre auch meine erste Wahl als Fighter. Ja, kommen wir zum schwierigen Teil, wo ich nicht weiß, ob ich ihn mag oder nicht.
Das ist ein bisschen wie bei der Mönch, ne? Der Psykrieger.
Der Psykrieger, genau. Die haben Psykräfte in sich freigeschaltet, die sie dann in ihre Waffe übertragen können, telekinetische Energie und irgendwie so eine astrale Macht, die, keine Ahnung, woher sie plötzlich kommt, aber sie ist da.
Ja.
So.
Ich weiß gar nicht, gibt es eine Lore-Erklärung dafür, woher die ihre Macht haben?
Ich habe keine gefunden, tatsächlich.
Wahrscheinlich sind die irgendwann mal, was weiß ich, durch die astralen Ebenen geschleudert worden und dann ist irgendwas an ihnen kleben geblieben.
Ja, hier steht halt nur, dass sie ihre Kräfte einfach durch pure physische Macht erwecken können. Bildtechnisch sieht es natürlich cool aus, so wenn die Adern plötzlich anfangen so zu leuchten und die Augen und so weiter. Was ich spannend finde, ist dieser Pool aus Würfeln, den man wieder hat, womit er eben seine Fähigkeiten einsetzt. Aber ich finde jetzt alle Fähigkeiten eher so okay. Also es ist jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, das ist übelst geil. Aber auch nichts dabei, wo ich sage, das ist übelst kacke.
Ja, ich glaube, so kann man das sagen. Also ich finde jetzt noch die Level 15 Fähigkeit, der mentale Schutzwall, weil das ja im Grunde eigentlich bedeutet, dadurch, dass du diese Half-Cover immer herstellen, halb, Halfcover war das, oder?
Genau, Halfcover, ja.
Genau, das heißt im Prinzip immer ein AC von +2 und +2 auf Deckswürfe. Das ist rechnerisch cool, ist allerdings auch sehr spät. Ja. Dann ist die Frage, ob man das immer so braucht. Also insgesamt schon irgendwie nützlich, aber auch so das Einzige, was, finde ich, so richtig hervorsticht. Sonst ist es halt so vom Flavor her irgendwie ganz cool. Ich frage mich halt nur, würde ich das jetzt als Krieger spielen wollen? Oder also gibt es da nicht bessere Alternativen?
Ja, ich glaube, der ist an anderer Stelle besser aufgehoben. Das könnte sein, dass es daran liegt, dass es ein Fighter ist.
Ich glaube, das, also das spricht mich einfach nicht besonders an. Es ist, also ist definitiv kein Müll. Ne? Es ist
genau.
Ein guter, nicht einfach nur ein okayer, sondern schon wirklich ein guter Fighter.
Ja, ja.
Aber es ist jetzt auch kein hervorragender Fighter.
Ja, das ist so. Ja, keine Ahnung, was ich von dem denken soll, halten soll. Also, ich finde das ganz cool, dass ich fliegen kann. Ich finde das ganz cool, dass ich telekinetisch Sachen bewegen kann. So. Also, da ist alles irgendwie was bei, aber ich weiß nicht, ob ich das fühle irgendwie als Fighter. Ja, vielleicht ist er einfach an der falschen Stelle eingebaut worden.
Ja, genau. Der ist so diese 2 Minus in Schulnoten. Etwas unbefriedigende, weil ich ein paar zu viele Fehler in der Rechtschreibung gemacht habe.
Ah, so ist er. Korea. Theoretisch hätten wir jetzt nur noch den Monk für heute als Aufgabe. Das liegt an dir.
Was sagt dein innerer Monk? Möchtest du den noch haben, weil du es angekündigt hast?
Also mein innerer Monk sagt, ich habe Zeit.
Ja, dann machen wir den jetzt.
Und wir kommen zu einer sehr, sehr nicen Klasse. Ich mag den Monk sehr. Also allein dieses Konzept Monk, so ich gehe da waffenlos oder mit meinem Kampfstab eben rein und bin wirklich so ein, ja, so Jackie Chan-mäßig gehe ich da eben hin und verprüge Karate-Kids, alles, was um mich herum ist, hau 50 Mal drauf und dank meinen Ki-Kräften, die ich in mir eben sammle, kann ich das Ganze dann sogar noch ein bisschen krasser dann oder sagen, hey, du bist jetzt gestunt und all so ein Blödsinn, was ich da alles machen kann. Irgendwann dann diese Fähigkeit, dass ich einfach auch Leute umbringen kann und so. Es ist, ja, ich finde es super cool tatsächlich. Weiß nicht, du wirktest ein bisschen kritisch.
Ich weiß nicht, ob da, ob das irgend so ein Nostalgie-Ding ist oder sonst was. Ich fühle den Mönch einfach nicht so richtig in einer Welt wie der von D&D. Mhm. Er ist halt so mundan auf der einen Seite, dann halt dieses hektische um sich schlagende Kind. Mhm. Mit dem Ki, das ist ein cooles Konzept jetzt erstmal. Also absolut, und da sind auch,
also jetzt
die Klasse ist cool, die Subklasse ist cool, aber irgendwie so genau wie der Artificer fühlt sich das für mich in dieser Welt von D&D nicht ganz rund an. Aber das ist auch vielleicht echt, also das ist wirklich nur ein Gefühl und kein Rat, den ich irgendwem geben möchte oder sowas. Ich will ihn nicht schlecht reden, nur er. Irgendwie habe ich nie das Bedürfnis gehabt, Mönch zu spielen.
Okay, ich hatte sehr oft das Bedürfnis, mein zweiter Charakter war auch ein Mönch. Für mich fühlte er sich immer sehr gut an, aber hey, wer bin ich? Also ja, ich mag das Konzept des Mönchs auf jeden Fall sehr.
Also die Sache ist mit dem Mönch, vielleicht ist das auch mein Problem mit dem Mönch, ich bin mir da gar nicht so ganz sicher. In welche Gruppe passt der denn eigentlich? Man muss ja auch immer überlegen, wie sich so eine Gruppe zusammensetzt. Und der erfüllt ja mehr oder weniger so ein bisschen so die Rolle von einem Rogue. Aber der Rogue ist besser in dem, was ein Rogue ist. Mhm. Und dann ist aber auch irgendwie der Damage-Dealer vorne, aber nicht tanky genug durch seinen Trefferpunktewürfel und so. Und der ist so eine halbe Glaskanone irgendwie, kann sehr effektiv sein und ist auch, finde ich, manchmal kompliziert. Ne? Also man muss sich schon sehr genau überlegen, was man da mit seinen ganzen Fähigkeiten macht. Der kriegt ja echt viel dazu.
Ja, das ist der, wo David meinte im Finale, dass ich quasi mich einfach durch alle Gruppen durchgesteppt habe im finalen Kampf, um dann quasi die Ritualauslöser zu töten, bevor Tiamat tatsächlich erscheint. So, mit dem bin ich aber so zack, 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 zack an allen vorbei und dann Clash und die ganzen Leute, die das Ritual gemacht haben, selbst in diese Lava geschlagen. So. Also irgendwie ist das so ein Solo-Gänger, oder?
Ja, das ist genau der Punkt. Das ist eigentlich ein Einzelcharakter in einer Spielwelt, in der eigentlich ein Team da sein sollte. Die Rolle ist nicht so ganz klar vom Mönch.
Ja, aber ich mag es trotzdem, wie man ihn spielt. So.
Ja, verständlich.
Vor allem auch dieses, dass ich einfach sagen kann, oh, guck mal, da kommt ein Pfeil geflogen. Ting, hab ihn gefangen. Und weil ich das Movement mitnehmen kann, werfe ich ihn einfach zurück und schlage ihn mit seinen eigenen Waffen. Ich bin so cool. Man fühlt sich aber die ganze Zeit als Monk, finde ich.
Ja, klar. Also jeder, der auf Martial-Arts-Filme steht und jeder, der auf einen bestimmten Typ Anime steht oder sowas, wird den Mönch total hart feiern können. Und ich mag diese Dinge ja sogar selbst. Mhm. Nur löst er in mir kein Bedürfnis aus.
Vielleicht tut es aber eine seiner Subklassen.
Ja.
Ich bin gespannt, welche du davon am meisten feierst. Meine solltest du eigentlich jetzt schon wissen.
Deine sollte ich jetzt schon wissen. Jetzt muss ich nochmal eben durch die Subclasses durchgucken, dann weiß ich es bestimmt.
Vielleicht kommen wir gleich drauf zu.
Ich habe eine Vermutung, ja.
Der Krieger der Gnade ist wahrscheinlich der erste bei dir.
Ja.
Sehr schön. Ja, das ist so derjenige, der dann so ein bisschen Magie, ohne zaubern zu können, mit reinbringt. Der erinnert mich so ein bisschen an, falls du das kennst, Iron Fist.
Ja.
Daran erinnert er mich so. Der lädt so die Macht in seinen Händen auf und dann, bam, ist er übermenschlich.
Ja. Ja, der hat auch dieses Wohl- und Wehe-Ding, was der Druide hatte, so ein bisschen mit seiner heilenden oder verletzenden Hand. Das ist schon cool. Also stylisch ist der auf jeden Fall. Ne? So auch mit dieser angedeuteten Pestmaske und allem drum und dran.
Ja,
und
das Bild, richtig, das habe ich noch gar nicht richtig angeguckt. Ja, das ist auch übelst geil. Ich frage mich, was das für eine Klasse, Rasse hinter steckt, aber wahrscheinlich
nicht. Das stimmt, das kann man nicht erkennen. Ja. Egal. Also cool ist der auf jeden Fall, das stimmt. Ein bisschen special vielleicht, aber keine schlechte Wahl. Also sowohl das Heilen als auch das Schaden machen mit den Schlägen funktioniert beides hervorragend.
Und man muss sich nicht entscheiden, das kann man also nicht vorher festlegen. Ja. Das ist sehr wichtig hier irgendwie. Ja, wichtig, man muss immer einen Fokuspunkt, so heißt es hier, nicht mehr Keypunkt ausgeben, damit man diese Dinge machen kann. Nekrotischer Schaden kann man hier austeilen und davon auch gar nicht mal so wenig. Also der kann sehr, sehr gut die ultimative Gnade, nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, sehr, sehr viel Dinge tun hier.
Ja, ist halt so ein bisschen so, wenn die Gruppe gar keinen Heiler hat, dann ist das eine gute Idee, den vielleicht mit reinzunehmen.
Ja. Aber der Nächste, der ist es doch, oder?
Für dich, ne? Ja, der Schattenmönch.
Der Schattenmönch, klar. Der ist es schon. Also einfach mal komplette Dunkelheit zaubern. Das ist schon geil. Du sitzt dann da, keiner sieht irgendetwas. Aber du hast deine Vorteile da drin.
Ja, also im Prinzip ist der eigentlich alles das, was der Rogue gerne wäre. Wenn man das kombinieren könnte, die Subclass mit dem Rogue, das wäre krass.
Ja, das wäre wirklich krass. Aber für den Rogue, wie gesagt, gibt ja auch, oder gab es zumindest, dass man auch als Rogue Dunkelheit machen konnte und dann als, sag mal schnell, Multiclass Warlock und dann eben diese Vampiraugen oder wie sie heißen, dass ich trotzdem in der Dunkelheit alles sehen kann.
Ja. Also ich glaube auch, ein Rogue und der in Kombination als Team wären auch richtig eklig.
Oh ja. Ja. Ich habe aktuell einen, der ist Shadow Arts Monk.
Ja.
Der ist, ja, ich habe eigentlich keine Chance gegen den. Ne? Der teleportiert sich so von einem Schatten zum nächsten. Ich muss mir immer irgendeinen Grund ausrechnen, warum jetzt plötzlich alles hell ist und dann kommt der Darkness. Ah ja, cool, danke.
Ja, man darf eigentlich nur nicht gegen Lichtkleriker antreten, ne?
Ja, das ist der nächste. Ja, dieser Shadow Step, den er kann einfach, du kannst nichts machen. Er kann einfach überall erscheinen. Es ist ja verrückt, dieser Typ. Also
ja, auf jeden Fall mein. Also Favorit. Cool ohne Ende, auf jeden Fall. Das ist halt so dieser richtig edgy Monk.
Ja,
Und man hat mich früher nicht umsonst Mac Edgelord genannt. Edgy Mac Edgelord. Ja, Warrior of Shadow, also große Empfehlung. Nicht so wie der nächste.
Ja, der Krieger der Elemente.
Genau, den.
Ich finde es auch so lustig, dass die alle Krieger heißen. Das ist so verwirrend.
Das ist sehr
mit verwirrend. Dem Kämpfer. Ja. Aber egal.
Ja, der ist früher in 14 fand ich ihn ganz schlimm. Das war gar nicht so gut. Ich wollte damals einen Avatar bauen. Hm. Ich bin sogar extra weg von dem gegangen und habe mir einen Storm Sorcerer genommen. Ja, damit ich so ein bisschen da in diese Richtung hingehen kann. Lieber als diesen Element-Typen hier.
Ja. Ja, ich finde, also die Idee an sich ist irgendwie cool, aber sie ist irgendwie schwach umgesetzt.
Ja. Ich mag ihn immer noch nicht, auf jeden Fall.
Ja, also ist ja noch nicht mal so, dass das alles Müll ist, was der bekommt, ne? Nee, aber
genau. Er ist nicht schwach. Also
ja.
Der ist, aber es funktioniert in meinem Kopf irgendwie nicht mit den Fähigkeiten.
Ja.
Also ich kann halt in meinen Schlag ein Elementtyp mit reinballern, so dass ich weniger wahrscheinlich auf welche irgendwelche Resistances stoße. Dafür ist es schon cool.
Ja.
Wenn ich weiß, ich bin in einer Eisgegend, okay, ich wähle überall Feuer.
Ja. Und er hat irgendwie, finde ich, auch eins der Artworks, die mich am meisten verwirren. Weil das Ding sieht ein bisschen aus wie ein Ork oder vielleicht ein Halborg.
Ja.
Aber ohne Hauer. Und dann steht er da, boxt sich in die Hände mit dem Elementarkleideradatsch oder drumherum in einer Höhle, in der ein bisschen Wasser ist und lauter Skelette. Wogegen kämpft er denn? Gegen.
Ist schon putt.
Gegen Sachen, die schon lange tot sind und nicht vorhaben aufzustehen.
Vielleicht wollen wir es auch gar nicht wissen. Das ist ein Schutz, weißt du, damit wir keine Angst kriegen.
Ah, ja.
Das ist nur gut gemeint.
Ja, das ist so, das ist sehr, sehr, sehr uninteressant einfach, finde ich, im Vergleich zu sowas wie dem Gnadekrieger oder eben dem Schatten.
Ja, verstehe ich voll. Ja, dieser Elementalism-Zauber, ich weiß nicht, gab es den vorher auch schon?
Nee, der ist neu. Den finde ich so grundsätzlich als Flavor-Zauber auch total cool. Also ich habe den jetzt auch das erste Mal mit einem Charakter genommen, statt Prestidigitation, also Zaubertrick heißt das, glaube ich, im Deutschen. Ne? Und man kann den genauso cool einsetzen wie Zaubertrick. Aber der ist halt eigentlich auch nur Flavor, ne? Und bringt ja, einem nichts. Also zumindest im Kampf oder so.
Das ist ja alles so ein bisschen halbes, nichts Ganzes. Es ist schön, dass ich auch hier wieder Flyspeed, also fliegen und schwimmen kann. Das ist ganz toll. Aber es fehlt mir irgendwie was bei dem.
Ja, es fehlt so dieses elementare Überkochen. Ne? Also genau. Der ist halt nicht so die Blendgranate wie der Lichtkleriker oder sowas, sondern da ist alles immer
der
so.
Der sogar ein Fireball konnte.
Ja.
Und der hier kann das nicht, sagen wir mal so.
Ja, der ist halt in nichts wirklich gut.
Ja. Der ist halt irgendwie, gefühlt kann der eigentlich nur sich ein Element in den Angriff mit reinbauen und das war's.
Ja, vielleicht tun wir dem auch Unrecht, ich weiß es nicht, aber ich finde ihn halt einfach so ein bisschen langweilig.
Verstehe ich voll. Sollen wir zur letzten kommen?
Offene Hand.
Ich habe das Gefühl, du bist nicht so begeistert von ihm, wie ich es wahrscheinlich bin.
Vom Flavor her mag ich die Idee grundsätzlich sehr.
Ich meine,
aber ich finde, der ist irgendwie,
Level 14 an.
Also. Er ist halt einfach so ein bisschen schwach.
Ja, dachte ich mir, dass du das sagst. Aber ich finde ihn trotzdem sehr, sehr cool. Dass ich einfach aus Nahkämpfen zum Beispiel rausrennen kann, ohne Opportunity-Tags zu bekommen nach einem Flurry of Blows. Finde ich mega. Ich finde es mega, dass ich irgendwann einfach sagen kann, hey, ich nutze 4 meiner Fokuspunkte, so heißen sie jetzt, und du machst bitte ein Con-Save. Und das haben sie jetzt leider geschwächt. Vorher war der tot. Jetzt kriegt er nur 10W12 Force Damage. Vorher war er einfach direkt tot. Das fand ich sehr gut. Ja.
Wieder der Hinweis, stoßen, 4,5 Meter weit von dir wegstoßen.
Ja.
Heißt auch in die Luft.
Ja, das kann man hier alles sehr nutzen. Also ich finde den eigentlich ganz cool. Ich mag den. Das war auch mein erster Monk, den ich gespielt habe.
Ja.
Also vor allem, dass ich dann einfach diese Open-Hand-Technik, ne, sagen kann, ich mache ja mit Flurry of Blows 2 Angriffe. Und wenn ich dann ihn prone mache mit dem ersten Angriff, mit dem zweiten habe ich dann automatisch mir wieder Advantage gegeben, weil prone gleich Advantage. Mhm. Finde ich, kann man taktisch sehr gut nutzen alles. Aber ich verstehe auch, warum du sagst, dass er nicht stark ist. Also der hat ja jetzt wirklich keine reinen Angriffe bis Level 17, wo man halt quasi nie hinkommt.
Und selbst darüber kann man sich streiten.
Okay. Magst du Level 17 Fähigkeit nicht?
Diese tödliche Vibration ist auf Level 17 nicht tödlich.
Ja, vorher schon. Vorher war es halt Insta-Tot. Jetzt.
Ja, also du musst ja bedenken, 10W12, das ist ein Durchschnitt von 65?
Weiß ich nicht, steht hier nicht.
Aber müsste ja, kommt so, hin. Müsste so ungefähr, kommt. Ja, ne?
Sagen wir einfach mal, wenn wir immer 7 ist ja, glaube ich, immer ein Hälfte plus 1, dann wären wir bei 70 ungefähr.
Ja, wie auch immer, so knapp über 60 Schaden ist halt einfach nicht tödlich.
Nicht mehr auf Level 17 nehmen.
Und dann ist es ja auch verhältnismäßig teuer mit 4 Fokuspunkten. Ja, also gut, man kann ja theoretisch auch 4 andere Sachen dann machen.
Ja.
Die immer Reitereffekte haben. Du
kannst halt immer noch 13 andere Sachen machen.
Ja, klar, gut. Das ist jetzt erstmal richtig, ne? Aber. Ach.
Und ob der Kampf noch 13 Runden läuft, ist halt auch immer die Frage.
Also so für so eine Rollenspielsituation, dass man das so ein bisschen aufzieht wie bei Kill Bill, das ist fancy. Auf jeden Fall. Aber für im Kampf weiß ich nicht.
Ja, dieser vorher war der stärker mit dem Insta-Kill. Wenn das halt durchgeht, also der Save verkackt wird vom Gegner, dann einfach tot. Hier sind es halt extrem viel Schaden im Verhältnis zu, was man am Anfang so mitbekommt. Natürlich hier im Maximum 120 Schaden tötet ein Boss nicht. Das muss man auch dazu sagen. Oder einen etwas stärkeren Gegner, die haben ja dann auf dem Level auch schon etwas mehr Leben alle.
Ja, und was man also zumindest von der Action Economy auch nicht ignorieren darf, ist ja, du legst den Effekt ja mit dem ersten Schlag, mit dem du den Gegner triffst, erstmal auf ihn und musst dann nochmal treffen, um den Effekt auszulösen. Ne? Das sind schon mal mindestens 2 Treffer. Ja. Klar, schlägst du jetzt natürlich so wie so eine Moulinette um dich als Monk, ne? Aber.
Und das hält aber halt auch einfach 17 Tage. Also du kannst weggehen und dann irgendwann wiederkommen und es dann machen. So.
Ja. Aber, und das ist das, glaube ich, größte Aber daran, das geht ja gegen einen Con-Save des Gegners, ne?
Das stimmt.
Und Constitution-Saves sind ja nun mal das, wo die meisten Kreaturen im Monster-Manual die höchsten Attribute drauf haben. Also höchsten Boni.
Du machst
einen Con-Save auf dem Level kriegst du fast nicht durch.
Du machst ihn mir gerade richtig schlecht. Was ist denn das jetzt hier?
Tut mir leid, aber das ist, also man muss halt einfach, wenn man das, also das ist jetzt natürlich nur gerade das statistische Geschwurbel, ne? Wie gesagt, ich mag die vom Flavor her total, ne? Nur dieses Level 17 Feature, das holt mich nicht mehr ab. Das war vorher cooler. Schlagen tot, geil.
Ja.
Jetzt ist das,
Ja. Na gut. Hoffen wir, dass die nächsten Klassen besser bei dir ankommen.
Ach, da sind ja genug Sachen, die wirklich, wirklich toll sind. Und vor allem kommen ja jetzt noch viele Caster-Klassen dann beim nächsten Mal. Aber der Mönch ist es für mich nicht, aber ich kann verstehen, dass du ihn magst.
Ja, mein Liebling war es ja noch nicht. Der kommt auch erst im nächsten Block. Aber nächste
Mal. Welcher das wohl ist?
Man weiß es einfach gar nicht, glaube ich.
Keine Chance.
Keine Chance, genau. Okay. Sollen wir hier mal einen Schlussstrich ziehen für heute?
Alles klar.
Und wir sprechen uns in 4 Wochen wieder wenn es dann um Paladine und andere Zauberer geht. Gutes Ende.
Paladin und andere Zauberer. Ja.
Ja. Egal. Lass uns dann drüber sprechen, wenn wir über Paladine sprechen und die anderen Klassen, die da noch fehlen. Ich freue mich drauf und habe Bock, das weiterzuführen. Stand jetzt wirken die Zahlen noch so, als ob das Publikum nicht ganz so angezogen ist von Dungeons & Dragons Folgen. Vielleicht mal der Aufruf für ein kurzes Feedback, wie ihr das Ganze hier überhaupt findet, weil ich habe richtig Bock da drauf und es macht mir sehr viel Spaß mit dir, Dustin. Von daher ist das eine super Gelegenheit, sich mehr auch mit diesem schönen Hobby auseinanderzusetzen.
Definitiv. Mir macht es auch viel Spaß. Ich zeige auch die ganze Zeit in die Kamera, die du nicht sehen kannst, so ein Herz mit zwei Fingern.
ich bin auch in Love. Okay. Dann hoffentlich bluten eure Ohren noch nicht und wir hören uns nächste Woche wieder zum Plauschthema. Uiuiui. Wo es darum wohl geht. Jetzt, wo bald Weihnachten auch beginnt und man darüber sprechen sollte, was man für Weihnachtsgeschenke kauft. Ja, seien wir mal gespannt. Hat natürlich kein Weihnachtsthema. Also, bis dahin. Ciao. Ciao.